und herzlich willkommen zum Krieg, der sich niemals ändert. Oder ändert er sich doch? Habt ihr vielleicht Decks mit Krieg, die sich ändern sollen? Habt ihr die Fallout-Decks Precons gekauft? Wir haben Gedanken. Damit bin ich nicht schizophren, sondern mein guter Internetfreund, der Jochen, ist nämlich auch noch hier und wir wollen über die Fallout-Decks reden.
Hi, ich bin immer noch Freddy. Du hättest die Chance nutzen sollen, um dich als Fallout-Freddy anzukündigen. Bei mir geht das, ich könnte mich entweder Chunktown-Jochen nennen. Was gibt's noch? Ich glaube, dabei bleibe ich. Chunktown-Jochen ist cool und Fallout-Freddy. Ja.
Genau. Und
wir beide sind red.
Der Janky-Jochen, der Jochen.
Was mir noch lieber ist, weil ich die sehr gemocht habe, dann nenne ich mich lieber Redinger the Regulator. Denn das war immer meine Fraktion. Mm. Diese coolen Revolver-Leute.
Ja, gut, dann verschwenden wir, glaube ich, mal kein Minuteman. Und wir gehen direkt in Medias Res. Es sind 4 neue Universes Beyond Decks. Ich bin großer Fallout-Fan. Und ich hab Gedanken, vor allem über diese Decks. Falls ihr so die große Meta-Kontext davon haben wollt, was ich tatsächlich darüber denke, von wie das Produkt gehandelt worden ist, davon, das war in unserer letzten Folge mit Marius dabei, den Mega Marius. Und die könnt ihr gerne nochmal anhören. Das war die Anspielung.
Ja.
Und genau, und dann fangen wir mal gleich mal an. Und wir fangen gleich sehr wissenschaftlich an.
Exakt. Bevor wir allerdings uns dieser Wissenschaft zuwenden mit dem Precon, sagen wir nochmal ein kurzes Hallo an unsere Sponsoren bei Ultimate Guard. Das ist das Gute an Ultimate Guard, die handeln nicht mit Plutonium, das heißt, sollte es irgendwann mal hier in der echten Welt irgendein Szenario geben, in dem wir dann alle zweiköpfige Hirsche jagen müssen, wird nicht Ultimate Guard dran schuld sein. Wahrscheinlich werden aber die Ultimate Guard Hüllen auch dann immer noch unsere Magic-Karten schützen, die ungleich wertvoller geworden sind, weil es nicht mehr so viele gibt. Das heißt, wir können dann uralte Decks, vielleicht kann ich Brian Stoutarm gegen 60.000 Kronkorken tauschen. Das wäre geil.
Geil. Ich nehme auf jeden Fall die NCR-Dollars mit gegen den guten alten Greasefang oder Thymna the Weaver. Originalprint. Was bekommt man, wenn sie nicht verstrahlt ist?
Ja, aber ich meine, verstrahlt ist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie, wir klären das mit unseren Kontakten, ob die strahlungssicher sind. Das können wir nachreichen, diese Info. Auf jeden Fall könnt ihr eigentlich nichts falsch machen mit Ultimate Guard Sleeves oder den anderen Produkten von Ultimate Guard. Deswegen freuen wir uns, dass wir die als Sponsor für uns gewinnen konnten. Und jetzt geht's auch weiter mit Magic-Inhalten, beziehungsweise jetzt mit Fallout.
Fallout-Magic-Inhalten mit den Wissenschaften von Kartenhüllen zu den Wissenschaften von Dr. Madison Lee. Der Face Commander des Science Decks. Eine 2-3 Human Scientist mit für Jeskai als Farbkombination, also blau, rot und. Wieso möchte ich seit Tagen gelb sagen?
Das war schon letztes
weiß,
Mal so.
Weiß. Tut mir leid, irgendwie. Ich weiß nicht, was da falsch ist. Immer wenn du einen Artefakt-Zauber castest, bekommst du einen Energie-Counter. Und du kannst sie tappen und einen Energie-Counter ausgeben und dann bekommt eine Kreatur von dir +1/+0, Trample und Haste bis zum Ende der Runde. Du kannst sie aber auch tappen und 3 Energie-Counter ausgeben, um eine Karte zu ziehen. Du kannst sie auch tappen und 5 Energie-Counter auszugeben und dann eine Artefaktkarte aus deinem Friedhof aufs Spielfeld zu bringen.
Getappt.
Cool. Getappt aufs Spiel zu bringen. Ich meine, sie hat 3 verschiedene Tapfähigkeiten, alle zu verschiedenen Energiekosten. Und tatsächlich ist dieses Deck genauso ein Artefakt-Deck, wie es auch ein Energie-Counter-Deck ist. Was es ein bisschen zwiegespalten macht?
Ja. Bevor wir zum zweiten Commander kommen, möchte ich dir da zustimmen. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Zum einen lädt Dr. Madison Lee halt dazu ein, dass man das direkt, also wenn man was upgraden will, kann man sehr leicht mit ihr in eine Richtung gehen, wo man sehr viel, also wo man fast nur auf Artefakte geht und ganz, ganz wenig auf sehr starke Energiesynergien, weil es gibt ungefähr 10.000 Möglichkeiten, deine Artefakte null kosten zu lassen und sie immer wieder auf die Hand zu nehmen. Und sie sagt ja auch nicht, wie viele andere neue Karten, dass es nur einmal pro Zug passieren kann. Das heißt, zum einen wird es sehr viele lange, sehr typische Jeskai-Züge mit der geben, wo einfach ganz viel Energie aufgebaut wird und wahrscheinlich am Ende nicht das große Ding rumkommt. Zum anderen kann man da schon sehr coole Sachen mitmachen. Also ich mag Energie sehr. Ich war immer traurig, dass Energie so stiefmütterlich behandelt wird, beziehungsweise das Energie. Es hat ja Support, aber halt nicht viel. Und jetzt hat es endlich mehr. Aber ich glaube, mit der kann man schon lustige Dinge tun, wie zum Beispiel sein Electrostatic Pummler, der nicht im Deck ist, aber dem man für 3 immer die Power verdoppeln kann, Power und Toughness, zu einem Riesenbeast machen. Also das, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Als ich mir angeguckt habe, fand ich sie sehr cool, aber es ist halt zum einen, finde ich, eine Jeskai-Falle, was die Spielzugzeit angeht, und zum anderen ist es so, ja, was setze ich denn mit der Energie jetzt in dem Deck um?
Ja, und ich meine, viele Leute wollten ja tatsächlich einen Energie-Commander und einen Energie-Deck, weil sie die Idee dahinter gut finden. Und bis jetzt war es halt primär eine Temur-Mechanik, also grün, blau und rot. Und naja, es ist jetzt so ein bisschen komisch, weil ich sag mal, Lazelle ist zum Beispiel ein sehr guter Commander und die Jasmin von Nerd ist ihr Hobby, hat ja schon mal ein Lazelle Azorius-Deck auf Energie gebaut, ein Counter-Stack. Weil Lazelle besagt halt, wenn du eine Counter bekommst, bekommst du stattdessen so viel plus 1. Und weil, nicht vergessen, Energiemarken sind Counter tatsächlich, die man bekommt als Spieler. Und deswegen ist es ein bisschen komisch, weil jetzt kommt quasi viel neuer Support, er ist aber gleichzeitig sehr an Artefakte gebunden, wegen dieser Dr. Madison Lee ein bisschen und auch wegen den Face-Commandern in den Jeskai-Farben. Und gleichzeitig ist der Support ein bisschen, also im ganzen Deck nicht so auf Weiß ausgelegt, sondern halt vielmehr auf Rot und Blau. So, dass ich nicht weiß, wie viel man außerhalb davon wirklich effektiv machen kann, außerhalb natürlich aus irgendwelchen großen Flavor-Gründen oder wenn man jetzt direkt einen Deck darum baut. Deswegen finde ich den Sub-Commander fast ein bisschen cooler, den abzugraden. Das ist nämlich Liberty Prime Recharged. 2 und Jeskai für einen 8-8 legendären Artefakt-Kreaturen-Roboter mit Vigilance, Trample und Haste. Und wenn er angreift oder blockt, dann musst du ihn opfern, es sei denn, du zahlst 2 Energie und du kannst für 2 Mana und ihn tappen, ein Artefakt opfern, eine Karte ziehen und 2 Energie bekommen. Klar, du brauchst immer noch Artefakte, aber was ich halt cool finde an ihm ist, er ist ein bisschen was, was mit überschüssiger Energie anstellen kann. Er kann sie auch generieren, aber ich sage mal, du bist nicht so fest daran gebunden, Artefaktkarten zu spielen, weil das ist ja nochmal was anderes, als wenn du sagst, ich hau ein paar Karten in mein Deck, die jede Runde einen Thopter machen oder jede Runde einen irgendeine Art Treasure oder was auch immer und kann ihn damit so betreiben und ziehe Karten daraus und bin freier in meiner Deckbauwahl und wie ich weitergehen möchte als Dr. Madison Lee, wo halt wirklich Cast und Artefakt
ja
der Enabler ist.
Das stimmt, vor allem, weil ja zum Beispiel, wie du gesagt hast, was man braucht, ist halt was zuverlässig Artefakte erzeugt. Es ist ja auch alles drin dafür, also der Loyal Apprentice zum Beispiel, der 2-1 rote Karte mit Haste und immer zu Beginn des Combats, wenn man seinen Commander draußen hat, kriegt man einen 1-1 Top da. Also das funktioniert bestens mit Liberty Prime. Ich weiß nicht ganz, wenn man das jetzt einfach so kauft und man hat noch nicht viel Berührungspunkte damit, mit Magic und Commander, weil man einfach über die Fallout-Schiene kommt, ob Liberty Prime dann der beste Commander ist, um den sofort auszuwechseln. Weil ich glaube, am Anfang, um reinzukommen, ist es schon sinnvoll, dass man Madison Lee hat. Die kann halt sehr viel Energie erzeugen und dann ist man nie an dem Punkt, wo man sich denkt, boah, jetzt habe ich eigentlich einen coolen Commander, aber ich kann ihn nicht wirklich benutzen, sonst stirbt er. Und klar, wenn man ein bisschen länger dabei ist, ist es super easy, um Liberty Prime rumzubauen. Das kann man, glaube ich, leicht erkennen. Aber ich glaube, wenn man jetzt, also herzlich willkommen alle Fallout-Fans, wenn ihr jetzt neu bei Commander seid, bleibt erstmal bei Dr. Madison Lee und guckt euch das Ganze an. Ihr werdet Liberty Prime auf jeden Fall mal ziehen und spielen. Man kann ja ganz gut Karten ziehen in dem Deck. Dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr lieber mit dem Leuchtfeuer der Demokratie eure Feinde in Schutt und Asche legt oder eben mit ein bisschen Wissenschaft rumzündelt.
Eins davon hört sich wesentlich cooler an. Vor allem jetzt halt mit Helldivers 2, wo ich jetzt halt mal reingeschaut habe, jetzt wo das so aufpoppt als Spiel. Naja, genau. Ich finde aber also was ich eben cool an dem Deck tatsächlich finde, ist, du hast den Anfänger-Commander, der auch der Face-Commander ist, effektiv, und dann hast du nochmal einen Energie-Commander, der ein bisschen außerhalb ist. Ich finde halt bloß den Support ein bisschen mau. Insbesondere wegen den Farbwalden, auf die sie sich versucht haben zu festzusetzen. Und weil ich glaube, in Modern Horizons 3 soll ja jetzt nochmal Jeskai Energie-Support bekommen. Und ich weiß nicht, was ich davon halte, dass das eben keine Temur-Mechanik mehr ist.
Ich finde halt, also ich finde cool, wenn sowas wieder hochgebracht wird, so eine Mechanik, die es bisher relativ schwer hatte. Weil man damit einfach, sieht man ja in Jasmin, man kann Energie-Decks bauen in Commander, aber es ist nicht so einfach, weil man irgendwann einfach an die Grenzen stößt. Ja. Das finde ich eigentlich gut, aber es ist genau wie bei den Doctor Who-Commander-Sets, wo ich das übrigens im Speziellen mit vergleichen würde, dass es jetzt wieder so ist, dass man eine Farbkombination hat, die dafür bekannt ist, dass man sehr lange Züge macht, die wieder was an die Hand kriegt, was Anfängern sagt, hey, guck mal, das ist die Farbkombination, das ist ganz normal, dass du ganz, ganz, ganz lange Züge machst und am Ende passiert nicht so viel, weil auch mit Madison Lee wird nicht so viel passieren. Wobei ich das, also eigentlich ist sie ja, das ist ja das Schöne an ihr, die ist super solide, du kannst eigentlich jeden Zug eine Artefaktkreatur spielen, der Haste geben, die kriegt auch noch +1/+0, trampeln, kannst angreifen. Ich hätte es vielleicht ein bisschen cooler gefunden, wenn es ein bisschen aggressiver wäre, das Ganze. Es sind zwar schon viele Sachen drin, die sagen, ja, wenn die Kreatur angreift oder wenn du angreifst, dann passiert das. Aber ich hätte halt gern dieses Rumdörtel-Potenzial ein bisschen verringert. Ja. Und das ist halt so eine Jeskai-Sache. Ich weiß nicht, ob man neuen Leuten direkt sagen muss, ja, ist ganz normal, dass Jeskai so ist. Es ist normal, aber es sollte so nicht sein.
Ja. Ich glaube, da müssen wir einfach mal mit den Designern von Magic selbst reden. So, hey, wisst ihr eigentlich, dass Mana-Abilities mit Extra-Effekten zu Problemen führen können, aber dann trotzdem vielleicht auch ganz cool sein könnten, wie meine Top-Karte aus dem Deck. Denn es ist Red Death Shipwrecker. Es ist blau und rot für einen 1-3 Krabbenmutanten. Tap. Goat, target creature and opponent controls. That player draws a card. You add red to your mana pool. Weil da you add red ist, also Goaten, die Kreatur, die gegoatet ist, muss angreifen. Aber jemand anders außer dich. Karte ziehen ist klar und Mana, eine Mana Pool hinzufügen. Ist auch nice. Jetzt ist es halt alles in einer Fähigkeit und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die tatsächlich abgehandelt werden muss als Goat als erstes oder wenn es tatsächlich eine Mana-Fähigkeit ist. Ich habe da jetzt gerade leider nicht nachgeschaut. Mana-Fähigkeiten sind effektiv, gehen unter den Stack. Das heißt, du kannst Sachen goaden, ohne dass der Gegner darauf reagieren kann. Und eine Karte ziehen, ohne dass der Gegner darauf reagieren kann. Und das finde ich ist halt für so eine Art Sirenenwesen, was da aus dem Wasser kommt und Boote verschluckt, eigentlich schon ganz cool, weil wenn du es merkst, ist es schon zu spät.
Ich finde es eigentlich auch witzig, dass es so ein fieser kleiner Mana-Dog ist. Also natürlich hat die Einschränkung, dass wenn keine Kreaturen auf dem Feld liegen, er auch dir kein Mana machen kann. Das ist natürlich richtig. Das heißt, er ist streng genommen, ist er auch nicht immer ein Mana-Dog. Also ist zumindest nicht zu 100% zuverlässig. Ich finde ihn schon ganz interessant. Ich finde auch okay, wenn ein paar Sachen in dem Deck sind, die Goat haben. Ich finde es in Precons immer ganz interessant. Da sind ganz oft solche Sachen drin. Ich mag das auch, wenn das in so in so geringen Dosen drin ist, weil das macht das Spiel lustiger, finde ich. Ich mag Gold schon als Mechanik, aber ich, also wie jetzt bei dem Baldur's Gate, Forgotten Realms war es, glaube ich, das Gold-Deck, oder war es Battle for Baldur's Gate? Ich weiß es gar nicht mehr, ist egal.
Es war schon Battle for Baldur's Gate.
Ja, okay, das Firkrack Gold-Deck. Ja. Also man darf es halt nicht übertreiben, aber sonst finde ich den auch ganz witzig. Regeltechnisch habe ich jetzt auch nicht, weiß ich gerade nicht, wie das da aussieht.
Aber was halt, wenn es so funktioniert, wie ich denke, dass es eine Mana-Fähigkeit ist, ist es halt cool, weil ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen, der Gegner, den man diese Kreatur goadet, zieht eine Karte. Und was halt richtig nice ist, ist halt dann, ich sage mal, wenn der draußen ist und jemand möchte in CEDH für eine Thassa's Oracle Wincon-Kombo gehen, kann er nicht machen, solange du den da liegen hast. Weil dann, ja, jetzt wo alles exiled ist aus deinem Deck, ziehst du mal eine Karte, bitte. Das ist schon ganz lustig.
Also ich habe jetzt gerade noch mal übrigens geguckt, also es ist keine Mana-Fähigkeit.
Oh.
Ja, das war wichtig, sonst wärt ihr uns natürlich zu Recht in den Kommentaren an die Gurgel gegangen, aber es ist keine Mana-Fähigkeit. Es braucht nämlich.
Er ist immer noch cool.
Es braucht ein Target. Ich finde es auch cool. Das ist ein schönes Design für so einen kleinen Mana-dorkigen Typen. Ich habe übrigens vorhin das mit den. Ich habe auch eine Karte, die mir sehr gut gefällt. Ich wollte aber vorher noch auf eine andere raus, nämlich auf Liam Neeson. Und da gebe ich gleich euch die Warnung, wenn ihr James Wandering Dead als Commander wollt, das ist eine blaue Karte, kostet 2 und ein Blau, hat 2/4. Sagt, man kann ihn tappen für 2 farblos und das darf man nur benutzen, um Fähigkeiten zu aktivieren. Und er hat aber eine Adventure-Seite mit X und 2 blau und man darf so oft investigaten, wie man X bezahlt hat. Wenn ihr den spielt, weil ihr jetzt denkt, ja, das ist ja geil, da kann ich ja super coole Kombos mitmachen, das ist nicht richtig, denn James wird von Liam Neeson gesprochen im Original Fallout 3 und das verpflichtet euch, dass ihr mit allen Möglichkeiten, die ihr habt, den so hoch aufbufft oder so gemein bufft, dass er problemlos eure Gegner Voltron one-shotten kann. Diese Challenge ist jetzt raus an euch. Viel Spaß damit schon mal.
Die 2 Farblosen können auch verwendet werden, um Equipments an ihn ranzutun.
Stimmt, hervorragend. Den wollte ich aber eigentlich nicht. Also der war nur so ein bisschen meine Überleitung zu, warum ich das mit Dr. Who vorhin auch verglichen habe. Da sind sehr viele Legendaries drin und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Es sind nicht super viele mehrfarbige Legendaries drin. Die meisten sind Monofarben, aber trotzdem kann man damit sehr schöne Sachen machen und die gehen auch alle in eine Richtung, finde ich, wo man sagen kann, da möchte ich gern ein eigenes Deck dazu haben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie alle nur super fokussiert eine Strategie abfahren, sondern die sind alle relativ witzig. Das ist aber nicht die Karte, wegen der ich, die ich mir ausgesucht habe, weil ich sie besonders cool finde, denn, warte. Die Karte, die ich besonders cool finde, ist die Nuka-Cola Vending Machine und damit erstmal ein genüssliches Nuka-Cola.
Ich habe leider keine.
Ich habe nicht die Version genommen, die mein Urin radioaktiv leuchten lässt.
Oh.
Der Geschmack ist trotzdem nukatastisch. Was kann die Nuka-Cola Vending Machine? Das ist ein Artefakt für 3. Man kann 1 bezahlen, sie tappen und darf einen Food-Token erzeugen. Food kennt ihr alle, muss ich jetzt nicht erklären. Immer wenn man einen Food-Token opfert, dann darf man ein getapptes Treasure-Token erzeugen. Ich finde, das ist eine super witzige, kleine Treasure-Generator-Karte. Die ist auch nicht unfair, weil die erzeugt ja getappte Treasures. Also man kann in dem Zug, in dem man das Food opfert, nichts mit dem Treasure machen, außer man hat irgendwas, was Artefakte zählt oder so. Das kann durchaus immer noch gut sein. Aber es ist ein bisschen eine andere Abwandlung von diesem, was es ja durch Modern Horizons auch gibt. Wenn du immer das erzeugst, also Clue, Token oder Treasure, erzeugst du automatisch alles andere mit. Und das finde ich ein bisschen viel. Das ist super stark. Ich mag das auch. Aber das, finde ich, ist die schönere Version davon. Ich glaube, auch anders wäre es für ein Precon ein bisschen hart gewesen. Aber das ist einfach, das passt auch flavormäßig sehr gut zu Fallout. Das passt flavormäßig zu dem, was es darstellt. Das ist einfach ein Flaschenautomat. Und du kriegst aber den Kronkorken ja nur, wenn du die Flasche auch aufmachst. Also du kommst nicht drum rum, das Nuka-Cola aufzureißen. Und das habe ich so beim Durchschauen der ganzen Sachen, da waren echt viele schöne Karten dabei, aber das ist mir einfach ins Gesicht gesprungen und ich dachte mir, yo, das gefällt mir vielleicht am besten in dem Set, in dem Deck.
Naja, ich verstehe das schon, vor allem, ich habe ja mal so einen Wilson-Deck gehabt, so einen Simic-farbenes mit Clancrafter, wo Wilson, der Bär aus Baldur's Gate, der ist ja ein Connoisseur von verschiedenen Dingen.
Ja.
Und da habe ich auch einen Haufen Artefakte geopfert und an ihn gefüttert. Und jetzt hat er halt noch was zum Trinken. Leider existiert das Deck nicht mehr. Es wurde monogrün. Die meisten Leute, wenn sie Decks upgraden, gehen eine Farbe hoch, ich gehe eine Farbe runter.
Mache ich aber auch lustigerweise. Ist übrigens auch ein guter Deckbau-Tipp, weil man damit sehr fokussiert einfach. Man kriegt einfach noch mehr den Flavor von der Farbe, die man will.
Reprints möchte ich gar nicht so gern so sehr drauf eingehen. Ich meine, ich finde da cool, dass Unexpected Windfall hier dabei ist. Das ist eine Karte, die, glaube ich, sehr leicht für Leute, die nicht gedraftet haben, unterm Radar fliegt, weil die Karte ist sehr, sehr gut und wenn Leute halt nur Commander spielen und nicht damit gedraftet haben, haben sie nicht so die Berührungspunkte davon, das Unexpected Windfall, weil das ist eine Karte, die kostet 3 und ein Rot und sagt, zieh 2 Karten, mach 2 Treasures. Und du musst halt noch als Additional eine Karte discarden. Also es
Ja.
filtert effektiv. Aber dadurch, dass es halt eine Instant-Speed-Karte ist, die dann Treasures erzeugt und die erlaubt für tatsächlich sehr gut, sehr starke Plays, insbesondere wenn man sie kopieren kann. Weil dafür gibt es ganz wenig Effekte, weil wenn einmal die Kosten gezahlt worden sind, man sehr nochmal zahlen muss, wenn man kopiert.
Ja, ist super. Also Unexpected Windfall war schon vorher cool. Und ist jetzt schön, dass es wieder da ist. Und ich mag generell auch, wenn in den Precons einfach zieh Karten mit einem Preis drin ist. Wobei eine Karte abzuwerfen ist ja meistens in Rot kein Preis. Insofern, was bei mir der einzige, also was bei mir noch als Reprint auf dem Zettel stand, war der Treasure Vault als Land. Das ist ja quasi so ein Pseudo-Speicherland. Also man kann damit farbloses Mana machen und für doppelt X kann man es opfern und X Treasure Tokens erzeugen. Das ist ganz schön als Vorbereitung für irgendwas. Ich finde, das ist ein witziges Land. Treasures sind sehr gut. Und es war mal eine Zeit lang relativ teuer. Inzwischen ist es gar nicht mehr so teuer, zum Glück. Aber schön, dass es drin ist. Ich mag auch gern, wenn man Neulingen beibringt, hey, Länder sind auch dazu da, dass man die manchmal kaputt macht. Also selber crackt, um irgendwas damit zu tun, außer ein Basic Land zu suchen.
Ja. Apropos Länder, was hältst du eigentlich davon, dass in diesem Set ein alter Cycle beendet wird? Also diese Filterländer, die, wo du ein Mana tappst und dann machst du zwei von, also von unterschiedlichen Farben. Also ich glaube, hier ist ja das Jeskai-Land drin in dem Deck
Ja.
und das war halt ein Cycle, der vorher nicht fertig war. Und ich bin mir ein bisschen. Ja, also ich finde es irgendwie komisch. Es ist zwar kein starker Cycle, aber das ist halt trotzdem ein Cycle aus Magic in einen Universes Beyond, den gefinished wird.
Also
Weiß ich nicht.
ich muss sagen, ich hätte das auch, dieses Bedenken, aber ich habe mir die Artworks, nämlich bevor wir die aufgenommen haben, habe ich davor nochmal wirklich, weil ich habe die gesucht, ich hätte auch den Gedanken. Und ich finde, das ist okay, weil die Artworks, also ich habe jetzt, vielleicht irre ich mich auch gerade, aber von denen ich gesehen habe, da schreit jetzt nichts irgendwie, hallo, ich bin überhaupt gar nicht aus Magic, auf mir steht irgendwie 84 mal Laser obendrauf oder so. Sondern der Ferris Lake zum Beispiel, das ist halt, ja, das sind so Tanks an diesem Gebäude, aber das könnte auch aus Brothers War sein. Aus einem anderen Deck, dann Viridescent Bog oder so. Das ist eigentlich sehr, wie Magic Artworks halt im Generellen funktionieren. Wenn du so Golgari hast, ist halt immer irgendwie ein bisschen so ominös und grün und schwarz. Es hätte mich sehr gestört, wenn die super, super Fallout-themed gewesen wären. Das hätte ich blöd gefunden. So finde ich es einfach schön, dass der Cycle wieder voll ist. Ich weiß, dass genügend Leute die Länder cool finden. Wir hatten auch schon, glaube ich, zigmal die Diskussion auf dem Discord, ob diese Länder gut sind oder nicht. Oder ob sie
Tappt sie
unspielbarer
einfach
Crap
als
ist.
erstes. Tappt sie einfach zuerst. Macht nicht den Fehler, diese Länder nicht zu verwenden. sie brauchen ein Mana, um sie zu aktivieren.
Ja, genau. Also, das ist, ich find's cool. Ich find's schön, dass der Cycle vollständig ist.
Ja. Okay. Ja, mein Hauptproblem ist halt, weil du hast jetzt Ferris Lake erwähnt und da ist ja der Flavortext. Even before it was a super mutant camp,
ja.
The water treatment plant was used for all sorts of questionable experiments. Und dann ist halt so, ja, aber sagt halt Supermutanten. So. Und ja, naja, gut. Aber die Mutanten okay. Sind auch cool und jetzt gibt's auch Supermutanten hier und wir kommen dann damit, glaube ich, auch zum nächsten Deck, denn da geht's alles um die Mutant Menace. Das wohl gehypteste Deck davon in Sultai-Farben mit den Face Commander, der weise Mottenmann, The Wise Mothman 1 und Sultai für einen 3-3 Insekt-Mutanten, der fliegt und immer, wenn der weise Mottenmann das Spielfeld betritt oder angreift, bekommt jeder Spieler einen Red-Counter. Jeder Spieler. Auch man selbst. Und, immer wenn ein oder mehr Nicht-Länder-Karten gemillt werden, dann legst du 1-1 Marken auf bis zu x Kreaturen, wo x gleich die. Also legst du eine 1-1 Marke auf x Kreaturen, wo x gleich die Anzahl der Non-Land-Karten sind, die auf diesen Weg gemillt worden sind. Ich weiß nicht, was das Wording ist, dass das x so spät vorkommt, aber naja. Was machen aber Red Counter und man soll sich ja millen?
Ja, Red Counter sagen, dass du, ist es zu Beginn deiner Main Phase, wo ist es nochmal erklärt, ich muss es mir auch immer neu durchlesen, auf jeden Fall sagen sie im Grunde, du verlierst ein Leben und millst eine Karte für jeden Red Counter, den du hast und dann geht der Red Counter aber auch weg.
Genau.
Das heißt, das bildet, hatten wir auch in der letzten Folge, bildet halt Verstrahlung ab. Also Verstrahlung baut sich ab, aber nicht ohne dir Schaden zuzufügen.
Was aber auch ganz cool ist.
Ja, ist es.
Weil auf der einen Seite, man müllt sich selbst und hat was, um, ich sage mal, CDC zu triggern. Man kann auch ein paar echt coole Karten mit den Wise Mothman spielen, weil man macht sich selbst Schaden. Es gibt ein paar Karten, die davon abhängig sind, dass man in der Runde Schaden erlitten hat. Da gibt es ja tatsächlich auch ein paar Vorteile dafür. Und was ich aber sehr interessant finde am Rest von dem Deck, weil man könnte jetzt sagen, dieses Deck ist darauf ausgelegt, diese neue Red-Counter-Mechanik zu verstärken, aber ist es nicht. Geht wieder in zwei Richtungen. Selbstmill, also ich sag mal CDC 2.0, die eigentlich auch tatsächlich sehr gut in dem Deck ist. Und Zombies. Sehr viel der Mutant Tribal Karten sagen, immer wenn ein Mutant oder Zombie irgendwas macht oder alle Mutants und Zombies werden gebufft. Ich nehme jetzt einfach mal einen random Dude daraus her, Jason Bright. Whenever a zombie or mutant you control dies, if its power was different from its base power, draw a card. Außerdem come fly with me. Zwei Mana, sacrifice a creature, put a +1/+1 counter on target creature you control, it gains flying until end of turn. Drei Mana für einen 2-3 blauen Zombie Mutant Advisor. Ja, also, Zombies, Rats, Mutanten, was machen wir damit?
Ja, ich glaube, sie wollten halt damit umgehen, dass Rat jetzt wieder sowas wird. Wenn das jetzt so gewesen wäre, dass dieses Deck sich ganz, ganz hart auf Rat verlegt, dann wäre ja Rat erstmal nicht mehr wiedergekommen, weil ich glaube, Rat ist eine, also Energy gibt es ja schon, aber Rat gibt es nicht. Und es gibt in Magic halt auch nichts, was, also streng genommen gibt es nichts, was die Art von Verstrahlung erzeugt, die da gemeint ist. Also klar, Power Stone, Poisoning und sowas, Phyresis, Phytisis heißt es, glaube ich, richtig, pardon. Aber ist ja nicht das Gleiche. Insofern ist es wahrscheinlich ganz clever, dass es nicht so übertrieben auf Red ausgelegt ist. Ja, man kann natürlich fragen, ist es nicht schade um so eine relativ coole Mechanik, weil ich finde Red auch cooler als vielen anderen Mill. ehrlich gesagt. Ich mag das gern, auch weil es ein bisschen Druck aufbaut, weil man Schaden nimmt. Und das, ehrlich gesagt, ist das, was mich bei Mill sonst immer stört. Mill ist immer sehr abstrakt. Also auch wenn jemand gegen dich Mill spielt. Ja, du siehst, deine Bibliothek wird kleiner, du weißt um die Gefahr, aber trotzdem, es ist halt, bis du dann die letzte Karte ziehen müsstest und nicht ziehen kannst, bist du trotzdem vollständig funktionabel. Also du kannst alles machen, was du willst, und du kannst den auch einfach kaputt hauen, wenn du möchtest. Und Red sorgt halt dafür, dass auch Leute, während sie gemillt werden, immer weiter Leben verlieren. Und das sorgt dafür, dass das Spiel zum einen schneller rum ist und zum anderen, dass die halt auch nicht einfach machen können, was sie wollen die ganze Zeit. Weil wenn du jemanden hast, der sehr viel Leben für Dinge bezahlt, den wird dann Red ganz schön in den Arsch beißen. Also das ist auch nicht so schlecht gegen bestimmte Strategien.
Ja,
ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich find's auch nicht so super cool, dass nicht so viel Red drin ist. Ich find's auf der anderen Seite, finde ich es auch nicht schlimm, wenn sich's auf einige coole Karten beschränkt, weil ich glaube, die kann man sehr gut für alle möglichen Dinge benutzen und in viele Decks einbauen.
Ja, also ich finde es ja auch vollkommen, also ich mag die Red-Mechanik auch. Wie ich es tatsächlich upgraden würde, ist, ich würde mehr in die Selbstmill-Richtung gehen, weil das ist was tatsächlich sehr cool ist an Red. Ich würde Mill jetzt halt erstmal nicht als Win-Con sehen dafür, sondern ich sehe jetzt halt dieses Deck und der Upgrade-Pfad, weil der will mit +1/+1 Karten auch gewinnen. Und man möchte Kreaturen on Board haben, weil der weise Mottenmann davon ja profitiert. Und dann sage ich mal, es ist, ihr könnt endlich mal einen echtes Dredge-Deck, das hört sich falsch an. Ihr könnt mal ein Dredge-Deck bauen, das ein paar der klassischeren Staples spielt. Also ich sage mal, man kann tatsächlich in den Deck hier Dread Return ja reinpacken. Flashback, man also eine schwarze Karte, man opfert 3 Kreaturen, um sie mit Flashback aus dem Friedhof zu casten und kann dann eine Kreatur vom Friedhof aufs Spielfeld legen. Aber du kannst auch dann hier endlich die Narko-Miba spielen. Die in Commander ja normalerweise überhaupt nichts ist. Die Karte sagt einfach, wenn sie gemillt wird, ist es ein 1-1er, legst du sie ins Feld. Mit Brainstorm hast du tatsächlich, ist es tatsächlich ein was Cooles, weil du kannst, wenn du diese Red-Counter hast, ja deine 2 schlechten Karten oben aufs Deck legen und die sind sofort im Friedhof. Also so kannst du auch deine Narko-Miba recyceln. Also man kann ja tatsächlich sehr viel Janky-Zeug tatsächlich spielen. Eben dadurch, dass diese Red-Counter, auch wenn der weiße Mottenmann entfernt wird, wenn man 2 Marken hat, man müllt ja trotzdem. Das geht ja trotzdem weiter. Man ist ja trotzdem schon verstrahlt. Und das ist genau, was ich an der Mechanik sehr mag. Und deswegen würde ich da eher in diese Richtung gehen, CDC zu spielen und vor allem halt mich selbst einfach mein Deck in Friedhof legen zu wollen.
Jetzt hast du schon gesagt, wie du den Mothman upgraden würdest, aber wie sieht's denn aus mit dem Master? Wer die letzte Folge kennt, weiß, dass du deine Probleme mit dem hast. Also nicht mit dem Master an sich, aber mit der Karte. Denn es hat ja noch einen zweiten Commander, und zwar den super ikonischen Master eben. The Master Transcended kostet 1, ein Schwarz, ein Grün, ein Blau, also einmal Sultai. Ich glaube übrigens immer, wenn wir Sultai sagen, dann spürt irgendwo Freakle so ein kleines Kribbeln im Nacken. Viele Grüße. Der Master hat 2/4, ist ein Mutant und eine Artefaktkreatur. Und wenn er aufs Schlachtfeld kommt, dann kriegt ein Spieler deiner Wahl 2 Red Counter und man kann eine Kreatur aus einem Friedhof, die in diesem Zug gemillt wurde, aufs Schlachtfeld bringen, unter der eigenen Kontrolle. Und die ist dann auch noch ein grüner Mutant und hat 3/3. Also das, eigentlich ist es doch was du magst, Freddy. Also das ist was ich nicht mag und was du gern magst.
Ja, wichtig ist hier zu wissen, ein anderes Thema tatsächlich von diesem Deck ist 1-1-Marken verteilen. Weil der weiße Mottenmann verteilt ja auch lauter 1-1-Marken. Und mein Problem mit dem Master ist nicht, dass er schwach ist oder selbst, dass er es ist der Master. Er ist darauf ausgelegt, sage ich mal, das Deck zu stacken und dann, oh, meine 3-3-Kreatur, die ich mill, ist zufälligerweise halt irgendein Arcanist ist die Omnipotence, der mich dann 3 Karten ziehen lässt. Also quasi das, so dass man wirklich ihn als Reanimator spielt. Man möchte eigentliches Top-Deck manipulieren, noch viel mehr als mit den weisen Worten, Mann. Also als Master willst du wirklich kalkuliert vorgehen und dann oben auf dein Deck halt auch leider sehr viel Tutoren spielen und Dinge garantieren, weil wenn du es jetzt einfach bloß zufällig machst, weil es sein die Restriktion, dass du ihn tappen musst und die Kreatur erst in den Zug in Friedhof gekommen sein muss, macht nämlich was Komisches mit dem Spiel. Und zwar, man sagt ja immer, Restriktion, aus Restriktion kommt Kreativität. Aber wenn man zu viel Restriktion hat, dann ist halt so, ja, aber ab wann ist es wert, durch so viele Dinge zu springen? Ich könnte einfach Mimeoplasm spielen. Gleiche Farbkombi, macht einen Haufen Dinge, der ist weit offen und es ist eigentlich, also fast alle Mimeoplasm-Decks sind gleich. Du hast einen starken ETB-Effekt, du hast einmal Stats, du verbindest sie. Und jetzt hast du halt den hier, der auf 3-3 aus ist, in Farben, die extrem viel Tutoren können oder sich Turbo-Millen können, bis zu dem Zeitpunkt, dass sie garantieren können, was sie im Friedhof haben wollen. Und ich glaube, das wird eben auf was sehr Ähnliches hinauslaufen, dass du eigentlich so viele Tutoren spielst, dass du immer die gleichen Karten willst. Also dass du den Zufallsfaktor aus der ganzen Sache wegnimmst. Was an sich sehr flavorful ist für den Master. Aber ich denke, wenn man den einfach so ins Deck packt als Commander, wenn man anfängt, ihn zu nutzen, wie er tatsächlich genutzt werden, also was auf der Karte steht, wenn du ihn um ihn baust, fängt er an, Probleme zu erzeugen.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich halte ihn trotzdem für eine lustige Karte für einen Precon, weil auch wenn du einfach den austauscht als Commander, wenn du jetzt neu dabei bist, wirst du immer irgendwas Lustiges finden. Und es stört dich ja dann auch nicht, wenn es nicht die optimale Wahl ist. Weil das ist halt, ja, du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, einen 1-1er oder einen 2-2er, der wird dann ein bisschen stärker und hat immer noch die Fähigkeiten. Und das ist ja insgesamt eigentlich ein cooler Effekt. Das ist so ein seltsames, der ist an so einer seltsamen Zwischenposition. Der funktioniert, glaube ich, für Anfänger ziemlich gut. Weil für Anfänger ist es wirklich egal, was kommt, weil es ist halt witzig. Und es schmälert ja auch nicht deine Erfolgschancen, weil du auch so jetzt nicht besonders gut Bescheid weißt über alle möglichen Karten, die es gibt und was man damit machen könnte. Und ja, aber ich stimme dir zu, wenn du dann mal sagst, ja, ich spiele halt jetzt schon länger Commander und ich möchte genau in diese Richtung gehen, dann wird es wahrscheinlich wieder so ein Vanifa-Ding. Viele Toolboxes sind ja auch am Ende Toolboxes mit nur 4 Werkzeugen ungefähr und das ist ein bisschen langweilig. Da muss ich zustimmen, das fände ich dann auch nicht so cool.
Ja, also ich würde die, wenn ich das Deck tatsächlich haben würde, auf jeden Fall den weißen Mothman nehmen als Commander und auf Zombies umbauen. Also, weil tatsächlich, es gibt keine guten Sultai-Zombie-Commander. Die Farbkombination ist aber dafür extrem gut. Und, Gott, wenn ich es halt dann da rausbekomme, ihr habt's die... Schaut, also, ihr braucht nicht von mir da irgendwelche Hilfe. Schaut einfach auf die 20.000, die mir Zombie-Decks, die eh schon da sind. Die haben Decklisten und was sich da wiederholt, ist gut.
Ja, übrigens, das ist noch ein interessanter Bogen, der sich zu einem Deck davor spannt. Dieses Deck passt sich super gut ein in das bestehende Magic-Ökosystem, weil die Ghule, also genau um die geht's ja, die Zombies sind ja die Ghule aus Fallout, die sind ja eigentlich auch nicht untot, sondern nur verstrahlt, aber es ist halt, sei es drum, es ist mechanisch jetzt so, dass sie Zombies sind und Mutanten. Das heißt aber, ich kann alle Zombie-Synergien mit denen nutzen, während in dem Deck davor, und auch, es kommt glaube ich später noch ein paar Mal vor, da gibt es immer diese Synths. Und Synths sind Roboter, aber halt verbesserte Roboter, aber es sind keine Konstrukte. Das liegt vielleicht auch darin, dass man mit Konstrukten schon jede Menge Scheiße bauen kann, wenn man will. Und das nicht auch noch gebraucht hätte. In dem Fall ist es aber so, man kann alles, was mit Zombies funktioniert, kann man eben auch mit Ghoulen aus Fallout betreiben.
Ja, und Karten. Also neueste Karte, die ich gut finde, außer halt natürlich Weiß Mothman, weil es ist eine Motte. Es ist tatsächlich Vexing Radgal. Das ist ein ein Mana und ein blauer, also insgesamt zwei Mana, für einen 1-2 Vogelmutanten mit Flying. Und wenn die Red Ghoul Combat Damage zu einem Spieler macht, dann bekommt der Spieler zwei Red Counter. Und wenn der Spieler bereits eine verstrahlt ist, proliferated man stattdessen. Also effektiv, solange sie angreift, kannst du theoretisch niemanden über zwei Red bringen. Ich mag die tatsächlich extrem gerne, weil es ist eine Karte, die Decks wollen. Also im Sinne von, ich sage mal, auch Surfvogel. Für Leute, Combat Damage Proliferate, ist ja effektiv, was das ja auch ist. Aber gleichzeitig bringt es halt doch diese neue Mechanik rein und es ist doch unterschiedlich und man muss vielleicht mehr das Ziel wählen. Hey, wen davon greife ich eigentlich an? Also es ist tatsächlich sehr viel Gameplay in den kleinen Two-Drop.
Ich finde die auch cool. Die ist mir vor allem vorher entgangen und dann habe ich gesehen, dass die in deiner Liste steht und habe sie mir nochmal angeguckt. Und dann festgestellt, warum ist die mir eigentlich entgangen? Die ist ziemlich cool.
Ja.
Ist einfach eine schöne Karte. Meine kann man hassen, ist aber auch eine gute Karte. Ich weiß noch, wie sehr ich in Fallout, ich glaube, die kam erst in 3 dann dazu. Die gab es noch nicht in 1 und 2. Die Yao Guai. Es geht um den Rampaging Yao Guai. Das sind quasi, ist ein Bär-Mutant, ein 2-2 grüner Bär-Mutant für X und 3 grün. Er hat Wachsamkeit und Trampeln und wenn er aufs Schlachtfeld kommt, dann tut er das mit X +1/+1 Marken. Und wenn er aufs Schlachtfeld kommt, zusätzlicher Effekt, darf man eine beliebige Anzahl von Artefakten und oder Verzauberungen mit einem totalen Mana-Wert von X oder weniger zerstören. Also wenn ich jetzt sage, ich caste das für insgesamt 7, dann hat er 6/6 und ich darf Artefakte, ich könnte zum Beispiel 4 Solringe zerstören. Also meinen eigenen mit eingeschlossen in dem Fall. Es ist schon nicht schlecht. Man kann damit eine Sache aus dem Spiel nehmen, die einen nervt. Man kann damit mehrere kleine rausnehmen. Man kann allerdings auch jemanden die komplette seinen kompletten Treasure-Schatz wegschießen, denn die haben alle 0 Mana-Wert. Das heißt, du kannst so viele davon zerstören, wie du willst. Was heißt, dass der Rampaging Yao Guai selbst für er wäre es ja schon für 0, also als 2-2 Bär, was dann auch wieder passen würde, aber für alles mehr ist es einfach ein Board-Vibe gegen alle Arten von Artefakt- oder Enchantment-Tokens.
Ja.
Und das ist eine sehr, sehr starke Sache. Gut, 3 grüne Pips sind jetzt natürlich auch nicht zu vernachlässigen, aber grün kriegt es schon hin. Und ich habe den gesehen und dachte mir, yo, das ist eine sehr, sehr starke Karte.
Vor allem, dass halt einfach diese Tokens so extrem hittet. Ist auf jeden Fall super gut, deswegen.
Ja. Und ich finde auch, das ist auch durch sowas, wo ich dann sagen würde, ja, das versaut einem das ganze Spiel. Ja, wenn du 40 Treasure hast und die gehen halt weg, ja, so ist es. Also auch, dass du 40 Treasure hast, ist ein Problem, dass das Spiel versauen kann. Insofern finde ich den ganz cool.
Reprint am naja, ich habe da jetzt, für viele Leute wird wahrscheinlich Guardian Project cool sein, weil sie nicht so waren, wie als ich den Limited gespielt habe und die halt einfach 10th Pick waren, weil nichts Besseres im Pack war, hat man die halt über irgendeine Draft Common genommen. Die originale Guardian Project. Aber ich habe als Reprint tatsächlich Casualties of War, weil da gefällt mir einfach das neue Artwork sehr, mit diesen zwei Skeletten. Es ist eine Karte für 2 schwarz und 2 grün, also insgesamt 6 Mana. Sie sagt einfach, man wählt 1 oder mehr, man zerstört Target Artifact, zerstört Target Creature, zerstört Target Enchantment, zerstört Target Land und zerstört Target Planeswalker. Einfach 5 Typen, Target was du willst, zerstör so viel. Das Artwork ist sehr cool, das neue, weil das sind so 2 Skelette mit die quasi gerade einen Milkshake trinken.
Ja.
Und halt schon skelettiert worden sind.
Und es hat den Satz. Sieht noch
die Kleidung.
Es hat den Satz, den Fallout-Satz drauf. War never changes.
War never changes. Hey, ich habe das Artwork gesehen und mir ist es gar nicht aufgefallen, dass das da drauf
ist. Ich dachte mir, wie geil das Artwork ist. Dann habe ich den Flavortext gelesen und dachte ich mir, ach Mist, also das ist eine Karte, die ich nicht spiele, aber das ist echt schön. Also das ist vielleicht die falloutigste Karte in diesem ganzen Set.
Gleichzeitig Also wenn du das Artwork sehen würdest, außer diese kleine Schleife, irgendwo auf New Capenna oder so, du würdest halt keine Sache hinterfragen.
Ja, absolut richtig. Also es würde ja selbst auf Innistrad noch einigermaßen funktionieren. Der Milkshake wäre vielleicht ein bisschen out of place, aber auch auf Innistrad gibt es Leute mit diesen Schnurkrawatten und diesem Zeug.
Hm.
Ich habe als Reprint mein Lieblingsproliferator ausgewählt, Inexorable Tide. Der war auch mal eine Zeit lang relativ teuer. Es ist ein Enchantment im Blau für 3 und 2 Blau und sagt immer, wenn man einen Spell castet, darf man proliferaten. Das ist sehr stark. Proliferate an sich ist ziemlich stark. Wenn du das immer machen kannst, weil das Problem bei Proliferate ist ja eigentlich, und das ist jetzt nicht unbedingt ein großes Problem, weil Proliferate wirklich gut funktioniert, dass es halt auf Karten draufstehen muss, dass das passiert. Und mit Inexorable Tide ist das nicht mehr der Fall. Dann ist wirklich alles ist Proliferate und das kann sehr schnell eskalieren. Und ich mag, dass das sehr schnell eskalieren kann. Das hatte sowieso schon ein cooles Artwork mit Chinkitaxias Flavortext und so Phyrexianer-Öl, also phyrexianisches Öl, das ins Meer geleitet wird. Das finde ich auch cool mit diesem, ich weiß gar nicht, was ist, ein Sumpf oder so, mit der Todesklaue, die da drüber thront und einem schönen Flavortext. Das ist, ich finde es schön, dass das wiedergekommen ist und das passt auch gut zu Fallout.
Ja. Okay, ich mag die originale Inexorable Tide ist so eine Karte, die halt bei mir von den Zeiten, wo ich angefangen habe, synonym war einfach mit, das ist quasi deine Poison-Win-Con.
Ja.
So hast du Leute gerausinfected. Es war so, okay, jetzt ist es tot und Inexorable Tide, Dark Ritual, einen Mana Rock, noch einen Mana Rock, ihr seid tot!
Ja, das kann passieren. Stell dich nicht der Flut entgegen.
Ja. Das nächste Mal stirbst du schneller. Aber wieso denn? Du weißt genau, was du getan hast. Six Semper Tyrannis. Oder vielleicht Hail Tyrannis? Heil Caesar ist das nächste Deck. In Madu-Farben. No. Jochen, hast du was dazu zu sagen?
Ja, also erstmal, es ist halt Token Go Wide und Sacrifice gethemed. Es heißt Hail Caesar, das hast du ja gerade schon gesagt. Und ich würde sagen, das spaltet die Massen, wie man zu dem Face Commander stehen sollte. Es ist Caesar aus Fallout New Vegas. In dem Fall ist er Caesar, Legion's Emperor, kostet 1, ein Rot, ein Weiß, ein Schwarz, für 4/4 Human Soldier. Also auch schon Bomben-Tribes, muss man sagen. Das ist halt durch alles unterstützt ungefähr.
Absolut.
Und der sagt, immer wenn du angreifst, darfst du eine andere Kreatur opfern. Wenn du das machst, darfst du 2 Dinge auswählen. Zum einen kannst du 2 1/1 rot-weiße Soldaten-Token mit Eile erzeugen, die getappt sind und angreifen. Also du vermehrst quasi deine Kreaturen um 1. Du darfst eine Karte ziehen und verlierst ein Leben. Oder Caesar fügt einem Spieler deiner Wahl so viel Schaden zu, wie du Creature-Tokens hast. Also Token-Kreaturen. Nee. Ich finde den eigentlich witzig. Also ich werde ihn nicht spielen, aber ich finde, das ist doch alles, was man von einem Madu-Commander will. Also der sagt, greif an. Der sagt Opfern, der erzeugt Leute, die angreifen können. Und er hat noch eine coole Möglichkeit, um Leuten abseits vom Angreifen auf die Fresse zu hauen.
Genau.
Und er ist Human, also das ist doch super, Madu.
Absolut, vor allem er sagt, mach 2, also wähl 2 der Fähigkeiten. Ja. Also du opferst eine Kreatur und machst da 2 1/1 raus, die dann zukünftiges Vorder sind. Er selbst muss nicht angreifen. Er kann auf seinen Dragon Throne of Tarkir hier sitzen. was tatsächlich funktioniert als ganz coole Mechanik mit ihm.
Stimmt.
Keine mag ich immer noch nicht, aber ich tue es einfach mal so.
Du empfiehlst die ganz schön oft dafür, also du erwähnst die oft dafür, dass du sie nicht magst.
Weil sie cool ist und nie funktioniert. Und ich will einfach, dass die Leute mich endlich mal sagen, so, Frederik, aber der funktioniert doch
ich bei mir.
Die
ein Karte Deck, ist so, in dem sie funktioniert.
Ich will ja falsch liegen. Ich will ja nicht recht haben.
Ich habe ein Deck, in dem sie funktioniert und das ist mein Walduk-Deck. Denn mit Walduk funktioniert die auch bestens.
Okay.
Ja. Gut, aber weiter zu Hail Caesar.
Ja, Genau. Hail Caesar. Das Deck ist auch voller einfach Menschen, weil es ist die Caesar's Legion. Die tolerieren Mutanten nicht wirklich und deswegen sind einfach sehr viele Humans und es gibt so ein kleines Human-Sub-Theme. Tatsächlich, es gibt ein paar Karten, die explizit Humans nennen und Human-Type-Strategien fördern, aber es ist jetzt nicht super darauf aus. Was tatsächlich, finde ich, einer der besseren Wege ist, tatsächlich einen Human-Type-Deck zu bauen, weil ein Problem, was halt oft Human-Decks haben oder Type-Decks haben, ist, wenn Karten einfach nichts machen außerhalb davon, dass sie den Namen haben und dann halt, oh, ich bin ein Lord und ich bin auch ein Lord und jetzt bin ich noch ein Lord. Wenn man drei Lords hat ohne die Tokens, dann ist das halt auch nichts. Und Caesar bringt halt einen immer die Flexibilität. Wenn man zu viele Tokens hat, kann er einen reinziehen oder es Board handeln als Control Deck. Wenn man bereits die Lords hat, aber noch keine Kreaturen, dann ist es vielleicht sogar nützlich, einen der Lords mal zu opfern, um tatsächlich den Kampfschaden durchzubringen. Monarch ist eine geile Mechanik. Also Marchesa the Black Rose ist eine Karte. Eins und Mardu, wenn sie reinkommt, bringt sie den Monarch mit. Und wenn du nicht der Monarch bist, machst du deinen 1-1 Assassinen mit Death Touch und Haste. Der auch sehr cool ist, um dann mit Caesar geopfert zu werden oder zwei Humans daraus zu bekommen. Weil da ist einfach ein Haufen Zeug drin, was ich sehr cool finde, wie das funktioniert und wie Caesar einen immer in die richtigen Seiten bringt. In der Story ist es zwar nicht so, aber man denkt, er hat einen Plan.
Naja, und hier denkt man auch. Er hat schon auch einen Plan, aber es ist halt,
ja, es ist ein bisschen doomed to fail auf lange Sicht. Was interessant ist aber. Das weil er einen besseren Plan hat aber als der Rest.
Ja, das ist richtig. Das ist ja immer so. Das Problem ist ja auch, wenn du so böse Bösewichte hast, die funktionieren ja in Geschichten auch so eingeschränkt, wenn man sich denen anschließen kann. Könnt mir gerne das Gegenteil in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch super gern mit den Bösewichten verbündet, aber ganz oft hat man ja das Ding, dann können sie nicht so super böse sein, weil sonst die Leute sagen, nee, denen will ich gar nicht helfen. Und dann ist man sehr schnell an dem Punkt, wo man sagt, ja, so ein bisschen Sklaverei ist ja auch okay oder so ein bisschen Menschenopfer, das ist halt alles fürs höhere Wohl und dann ist es so, dann fühlt man sich auch nicht mehr gut. Was auch ganz okay ist. Aber man fühlt sich auch mit dem Austausch-Commander nicht uneingeschränkt wohl. Wobei, ich kann sagen, mein Fallout New Vegas-Durchgang habe ich tatsächlich für Mr. House, President and CEO, abgeschlossen und fand das sehr gut. Das ist sozusagen die wahre Neutralität der Mojave. Aber Mr. House auch nicht nett, muss man dazu sagen.
Nee.
Hat auch, kostet 3 Mana, rot, weiß, schwarz und hat 0-4, ist ein Artifact Creature Human. Immer wenn du, das ist ein bisschen seltsam, finde ich, sein Wording, weil erst kommt was, was man so nicht macht und dann kommt, wird's erstmal weiter erklärt. Immer wenn du eine 4 oder höher würfelst, darfst du einen 3-3 farblosen Roboter, eine Artefaktkreatur, erzeugen. Wenn du eine 6 oder mehr wirfst, darfst du stattdessen das, also den Token von vorher, und ein Treasure-Token erzeugen. Und für 4 Mana und ihn tappen, kann man einen 6-seitigen Würfel, also einen W6, werfen. Und man darf für jedes Mana aus einem Treasure, das man dafür benutzt hat, noch einen 6-seitigen Würfel werfen. Ich finde es, wie gesagt, ist ein bisschen seltsam, weil eigentlich sagt er so, ja, okay, würfeln, das kommt normalerweise nicht vor auf Magic-Karten. Und dann sagt er selber, ja, ich kann halt würfeln. So ein klassisches Ding von nur dieser Commander macht das. Und also ich ermögliche meine eigene Strategie und sonst erstmal nichts in dem Deck. Ist zwar seit Baldur's Gate auch anders, weil theoretisch gesehen mit sehr vielen W20s ist es nicht so schwierig, über eine 3 zu würfeln oder über eine 6.
Ja.
Also, es bietet sich eigentlich an. Es ist auch, glaube ich, lustig. Passt auch gut zu dem New Vegas Glücksspiel-Theme. Sonst finde ich ihn ein bisschen weird, Mr. House. Es passt ganz gut dazu, dass er immer so seltsame Pläne macht, wo man nicht genau weiß, ob sie funktionieren. Dann funktionieren sie doch. Er ist ja sehr schlau, aber nicht für alle erkennbar. Vielleicht gehöre ich auch zu denen, die es nicht erkennen. Ich finde aber, das ist, gerade wenn man sich einfach gerade frisch das Precon geholt hat, tauscht es auf keinen Fall aus. Spielt lieber nee. Caesar und habt Spaß mit Caesar. Und wenn ihr dann Mr. House habt, habt ein bisschen Spaß mit Mr. House. Aber umgekehrt wird es, glaube ich, nichts.
Ja, vor allem, ich meine, man schaut mal auf einfach auf Battle for Baldur's Gate. Da ist ja Würfeln ein ganzes Unterthema. Und Delina Wildmage und Will Blade of Frontiers, also ist vor allem eine saugefährliche Kombo. Will Blade of Frontiers lässt einen doppelt Würfel würfeln. Delina Wildmage, wenn sie angreift, würfelt einen W20. Und dann kopiert sie eine angreifende Kreatur. Und mit Will kannst du ja zwei Würfel würfeln und das bessere Ergebnis werfen, beziehungsweise einen mehr. Das heißt, du kopierst Will, was dir dann erlaubt, bei der nächsten Delina-Trigger drei Würfel zu würfeln. Was dir dann erlaubt, beim nächsten Würfelwurf, und ihr seht, wie das abgeht und sofort das Spiel beenden kann.
Ja, aber dazu muss man schon umbauen. Also das ist jetzt, geht genau. Einfach nicht, in diesem Precon geht es nicht.
Genau, und das ist halt wirklich wichtig. Der Sub-Commander ist einfach so als, es ist ein ganz lustiges High-Roller-Ding, was man dafür machen kann, und vor allem mit den Treasure-Tokens, aber so sehr sind die Treasure-Tokens auch nicht unterstützt. Die sind zwar da, aber ich sage mal, genau in den Deck hätte auch ein Unexpected Windfall reinpassen können.
Oder der Treasure Vault. Also,
exakt.
Das ist ein bisschen seltsam.
Ja, also der ist einfach nicht unterstützt. Das heißt, wenn ihr das Deck wirklich bauen wollt, falls es möglich ist, holt euch das Ikoria Manu-Deck und haut die zwei zusammen, weil dann habt ihr eigentlich alles, was ihr wollt. Falls ihr das noch irgendwo auftreiben könnt. Ich glaube halt tatsächlich, fast alle meine Upgrade-Dinge haben irgendwas mit Ikoria zu tun. Denn es war ja Humans vs. Monsters und Holy haben die den Mardu-Human-Support gegeben. Also schaut wirklich einfach mal. Vor allem einfach Chirina Kudro. Wenn ihr nichts anderes bestellen wollt, holt euch einfach nur Chirina Kudro. Die ist, sagt zwar was mit der Command Zone, aber +2/+0 auf jeden Human ist so ein kranker Lord-Buff. Das hat keine Zweite.
Ja, ich war übrigens in dem Set sehr traurig, dass Colonel Autumn drin ist und ich ihn nicht spielen kann, weil er Orsoff-Farben ist. Colonel Autumn fand ich in Fallout 3 immer richtig cool, auch weil er mit diesen Mantel hat und trotzdem irgendwie Badass ist. Da sind sehr viele Bösewichte drin. Ich find's witzig, da sind sehr viele Bösewichte drin und gleichzeitig beleuchtet das Set auch so ein bisschen die dunkle Seite von Anführern im Allgemeinen. Also man sieht ja auch MacReady, dieses Kind in den Minen. Es geht, also wenn ich jetzt mal philosophisch werden wollte, würde ich sagen, dass das Precon zeigt dir so ein bisschen die Bürde der Anführerschaft, weil selbst jemand, der gut ist, muss vielleicht Entscheidungen treffen, die, also der Gutes will, muss Entscheidungen treffen, die Schlechtes bedingen. Aber das sind ja, also es gibt auch, wurde es auch nicht. Aradash gehört auch nicht uneingeschränkt zu den Guten, also der Gründer von der New California Republic. Ich bleib dabei. Es zeigt einem so ein bisschen die Schattenseiten von etwas Neues in der Fallout-Welt aufbauen.
Ich meine, es ist auch interessant, dass fast alle Charaktere hier aus New Vegas kommen und niemand ist wirklich gut.
Ja.
Und New Vegas spielt extrem viel mit der moralischen Konflikten davon.
Exakt.
Gott, ist Caesar ein Monster, aber er hat einen Plan, was ihn schon mal 10-mal besser macht, als viele der anderen Leute, die gegen ihn kämpfen.
Deswegen war ich immer für Mr. House. Der hat auch einen Plan und der ist nicht ganz so schlimm.
Ich war für Yes Man, denn es gibt, es ist der einzige Commander, den ich tatsächlich aus den ganzen Fallout-Decks persönlich vielleicht bauen werde. Yes Man, Personal Securitron. Erstens, ich liebe Yes Man als Charakter und ich liebe ihn als Magic-Karte. Er ist 2 und Mono-Weiß, also 2 und 1 Weiß, für einen 2-2 Roboter und du kannst ihn tappen und ein Gegner bekommt Yes Man, Personal Securitron. Und wenn sie das machen, ziehst du 2 Karten und legst einen Quest-Counter auf Yes Man. Das darfst du nur während deinem Zug aktivieren, die Fähigkeit. Und Wildcard, wenn er das Spielfeld verlässt, also Yes Man, dann darf der Besitzer dieser Karte so viele 1/1 weiße Soldier-Token machen in Höhe der Quest-Counter von Yes Man. So, es hört sich ja ein bisschen groupuggy an, aber auch ein bisschen manipulativ, weil theoretisch kann der halt auch sehr groß werden, weil du kannst ihn weitergeben und dann kannst du ein paar Deals abschließen, so, hey, ich gebe dir Yes Man, gibst du ihn mir zurück, oder ich will, weißt du, Yes Man, aktiv, solange du bekommst ihn, solange du ihn in deiner Runde aktivierst. Ich sag nicht mal, wen du sie geben musst, aber dann weißt du, dir links neben dir, gib den als nächstes weiter und dann kannst du die Quest-Counter geben und sonstiges. Und die Leute ziehen viele Karten und Yes Man beschleunigt die ganze Sache, aber gleichzeitig kannst du auch so, das ist nämlich das, was ich an denen gut, cool finde, im Gegensatz zu den vielen von diesen politischen Commandern, die da, Dinge haben, du kannst sehr leicht Fail-Saves einbauen, wie etwa Homeward Path.
Ja,
ein Land, das du tappen kannst, um Kontrolle über deine Karten wiederzubekommen. So, hey, du wolltest den mir doch geben, okay? Naja, wenn du jetzt jemand anders auswählst. Ah, oh, jetzt ist er meiner.
Ja.
Ha.
Muss ich also, auch direkt dran denken.
Du kannst ihn flickern. Und dann kommt er unter deiner Kontrolle wieder zurück. Das heißt, du bekommst erst die Token, dann hast du die Quest wieder ersetzt. Aber du hast dann so ein bisschen die Entscheidungsmacht. Und darum geht es ja auch ein bisschen in New Vegas. So von, beziehungsweise Yes Man als Charakter. So, er ist ein neutraler Charakter, der so programmiert ist. Aber Mann, sagt der dir seine Meinung.
Die Versuchung war auch groß, einfach zu sagen, ja, Yes Man, sei doch jetzt mein Yes Man und wirf alle anderen raus aus dem Plan. Aber ich habe widerstanden, denn ich habe mich in New Vegas, übrigens kleiner Tipp an der Stelle, also ich finde, man kann jedes Fallout spielen. Bei Fallout 4 bin ich ein bisschen eingeschränkt und bei Fallout New Vegas, das hat sehr lange gedauert, bis es gut geworden ist, aber bei Fallout 76 meine ich. Fallout New Vegas dagegen ist fantastisch, probiert es unbedingt aus. Daher kommt auch meine Lieblingskarte aus diesem Precon, nämlich Craig Boone, Novak Guard. Der war, glaube ich, zu 80% meiner Spielzeit mein Begleiter. Es ist für 1 ein Rot, ein Weiß, also eine Boros-Karte, ist ein Human Soldier, hat 3-3, Reach und Lifelink. Und er hat One for My Baby. Das kann ich, glaube ich, verraten. Seine Frau wurde von der Legion entführt und dann musste er sie töten, damit sie nicht versklavt wird. Sehr radikale Sache, das hat ihn zu dem gemacht, was er ist. Immer wenn man mit 2 oder mehr Kreaturen angreift, darf man 2 Quest-Counter auf Craig Boone Novak Guard legen. Wenn man das macht, fügt Craig Boone einer Kreatur so viel Schaden zu, wie er Quest-Counter auf sich drauf hat. Und wenn aber der Spieler, der die Kreatur kontrolliert, das nicht möchte, fügt Craig Boone stattdessen ihm den Schaden zu. Oder ihr. Das ist nicht übertrieben stark, aber es ist zum einen in der guten Tradition von Boros, Reckoner und anderen Karten, wo man ein bisschen Dinge umleitet und also das Schlachtfeld so ein bisschen, das Schlachtfeld, das Schlachtenglück so ein bisschen manipuliert. Und das macht das, was ich immer gern mag, das stellt deine Gegner vor eine Wahl. Verliere ich jetzt diese Utility-Kreatur, die ich gern hätte, oder ballert mir Craig Boone jetzt, am Anfang wahrscheinlich noch nicht so schlimm, am Anfang kann er eher die Mana-Dogs jagen, aber es wird ja auch, wenn er nicht wegkommt, der kriegt ja ordentlich, solange man aggressiv spielt, Quest-Counter. Und da kann man auch schnell mal in Positionen kommen, wo man jemanden mit dem Leben bedrohen kann, mit Craig Boone. Beziehungsweise er sich selber mit dem Leben bedroht und dann auswählen kann, ob er was sehr, sehr Wertvolles hergeben will oder stirbt.
Ja.
Und das ist eine coole Sache. Das ist vielleicht was, was ich glaube, den überlege ich stark, ob ich den als Commander baue.
Klar. Und da kann man auch teilweise sehr starke Sachen machen, weil es hängt ja nur von diesen Quest-Countern ab auf ihn. Und nicht seiner eigenen Power, was ihn auf der einen Seite fair macht, aber du musst ihn halt wirklich nicht buffen. Er ist halt einfach da. Und das ist halt. Ich finde es einfach super schön, wie da ein Sniper umgesetzt ist, effektiv. Ja. Er ist im Hintergrund. Du brauchst Leute, die vorne kämpfen. Du brauchst Leute, die das ablenken. Aber irgendwann wird er den entscheidenden Unterschied machen, sobald er bei 6 Quest-Countern ist, und ich sag mal, vielleicht hast du irgendeine Kreatur, die doppelte Combats machen kann oder auch vielleicht auch nur limitiert, muss ja nicht direkt doppelter Combat sein, sondern und schon kann es verziemlich abgehen, wenn da so eine Karlach liegt und zweimal mit einer Kreatur angreift und auf einmal ist halt so, jetzt hat killt er einfach alles weg.
Ja.
und das ist ein cooler Control Commander und Ich würde tatsächlich sagen, wenn ihr das Deck upgraden wollt, geht in die Control-Schiene. Also in das Caesar-Deck. Tatsächlich hat es unglaublich viele interessante Karten, um, also es hat endlos Removal auf Kreaturen, das ist tatsächlich da, aber ich mag, wie Caesar sich selbst spielt und der beste Reprint dafür ist einer der besten Control-Finisher, finde ich, für Casual. Und das ist der Ruinous Ultimatum. 2 Rot, 3 Weiß. Was ist das Spiel? 2 Schwarz. Und man zerstört einfach alle Non-Permanents, die Gegner kontrollieren. Alle Artefakte. Ja, es ist halt einfach Cyclonic Rift in Fair. Was immer noch unglaublich unfair.
Ja, ich glaube, niemand, der auf der falschen Seite von Ruinous Ultimatum steht, hat jemals gesagt, ich bin froh, dass die Karte so fair ist. Also das freut mich sehr.
Ich lieb's aber, dass es halt extrem harte Mana-Kosten hat. Es kostet nur 7 Mana. Es ist auf Sorcery Speed. Es ist einer der insanesten Karten für Manu-Farben. Und Cyclonic Rift ist einfach besser. Und die Leute verteidigen das Teil.
Ja, das ist, ich finde es schön, dass du das als Reprint ausgesucht hast, also was besonders Freundliches. Ich habe sie nämlich gleich getan, habe mir gedacht, okay, wir sind im Deck mit Caesar. Da musst du keine Bedenken haben, zu sagen, dass mein Lieblingsreprint in diesem Set die Skullclamp ist. Die Skullclamp ist das unfairste Kack-Equipment, das es auf der ganzen Welt gibt. Es ist schön, dass neue Spieler auch mitkriegen, wie die Skullclamp funktioniert. Die muss man halt wegmachen, weil die sonst sehr, sehr viele Karten zieht. Die ist einfach gut in dem, was sie tut. Es ist ein sehr schönes Artefakt. Es ist klassisch fehldesignt. Also inzwischen wissen wir, dass die Skullclamp so hätte niemals entstehen sollen.
Genau.
Also das hat Wizards auch nie gewollt. Was macht sie ganz kurz für alle, die neu sind? Skullclamp hat einfach nur, ist ein Equipment, gibt eine Kreatur +1/-1 und immer wenn die Kreatur, auf der sie drauf liegt, stirbt, dann darfst du 2 Karten ziehen, kostet Equip 1. Also im Grunde heißt es in so einem Deck wie bei Hail Caesar, zahl 1, legst dann 1/1 Soldaten an, der stirbt sofort, du ziehst 2 Karten. Es ist unfassbar, also das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen ist verrückt.
Und für Leute, die es nicht wissen, das Fehldesign war, also es wurde wirklich quasi am Tag, bis die Kartendesigns zum Drucker gesendet wurden, es wurde noch was geändert. Denn das Originaldesign hat Skullclamp +1/+0 gegeben. Also, und dann haben sie gesagt, nein, das können wir so nicht drucken, weil die Karte wäre ja sonst zu gut. Weil die Idee war, du bekommst einen kleinen Bonus, aber es wäre effektiv unblockable. Ist ja schon echt ein guter Bonus. Und dann haben sie gedacht, das -1 ist ein Drawback. Und tatsächlich hat es die Karte 5-mal stärker gemacht.
Ja.
Weil jetzt hat Opfer das einfach Kreaturen mit einem Mana, mit einer Toughness hinten. Und es ist die beste Draw-Karte gewesen, die existiert hat zu dem Zeitpunkt.
Es ist fantastisch. So. Übrigens hat das. Es ist, ich habe das, das Artwork ist auch lustig, weil es der Helm vom Mechanisten ist. Das ist aus Fallout 3, wenn ich mich nicht irre. Es ist die Ant Queen gegen The Mechanist. Es ist so ein selbsternannter Superheld, Superschurke, man weiß es nie genau, der mit Elektro durch die Gegend schießt. The Flash is weak, but Steel is strong.
Ja. Nee. Aber jetzt habe ich diesmal keine gute Überleitung.
Naja, das letzte
Deck. Das letzte Deck.
Ist ja auch Scrappy im Grunde Survivors. So ein bisschen der Überlebende unter den Vieren.
Ja. Das ist Scrappy Survivors mit Dogmeat, Ever Loyal. Und das wäre mal ein Deck, das du spielen kannst aus der Sache, weil 2 davon schwarz haben und 2 nicht. Es ist ein Naya-Deck. 3-3 und wenn Dogmeat Ever Loyal ins Spielfeld kommt, dann millst du 5 Karten, nimmst von den Karten oder nee, einfach eine Aura oder ein Equipment aus deinem Friedhof auf die Hand, muss nicht von den Gebildeten sein. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, die enchanted oder equipped ist, angreift, machst du einen Junk-Token. Mit Junk-Token haben noch gar nicht so viel geredet. Du kannst sie einfach wie Treasure opfern. Exiles die oberste Karte deiner Bibliothek und kannst die bis zum Ende der Runde spielen und darfst aber dieses Cracken von den Junk-Toten nur als Sorcery-Speed machen. Dogmeat Ever Loyal ist, oder The Scrappy Survivors, das Deck. Es ist das Dogmeat-Deck. So. Das ist mit einem coolen Hund. Es ist Equipment- und Auren-Deck. Und wir haben von Boros geupgradet zu Naya.
Ja! Woo! Ich muss dazu sagen, also klassisch.
Fast alle Karten in diesem Set sind Boros.
Das stimmt, aber muss dazu sagen, dass auch wenn man jetzt schon ein Aura-Deck bauen wollte, im speziellen Auren, dann ist Naya einfach eine sehr, sehr gute Farbkombination dafür. Und red mal kurz weiter, ich muss mal kurz meinen kleinen Red-Mutanten beruhigen im Hintergrund.
Jawohl, denn hier ist hier auch eine Katze, die ein bisschen bounced. Wo ist sie hier? Genau, Dogmeat Ever Loyal ist, also das Deck ist einfach ein Equipment- und ein Auren-Deck. Und vor allem der Sub-Commander Preston Garvey würde ein interessantes Deck machen. Der ist 2 und Naya. 4-4 Human Soldier. Und während den Combat, oder at the beginning of combat on your turn, also auch in der Runde, wo er reingekommen ist, machst du ein grünes Aura-Enchantment-Token, das Settlement heißt, und legst es an ein Land, das du kontrollierst. Es Land kann dann tappen für jedes Mana. Er fixt dich quasi. Aber wirklich cool ist, wenn er selbst angreift, dann enttappst du jede enchantete Permanent, die du kontrollierst. Also auch die Länder, die dann eben mit der Aura ausgerüstet sind. Und das wäre ein cooles Land-Deck. Landbasen in Precon sind meistens nicht so der Hammer. Und vor allem diese Art von Land antappen würde ja auf sowas wie ein Lotusfeld-Deck hinweisen. Also Lotusfeld, wenn es reinkommt, getappt rein, du opferst 2 Länder, wenn das reinkommt, oder musst das Lotusfeld opfern. Und es tappt aber für 3 Mana. Und es hat Hexproof. Lotusfeld ist eine bekannte Strategie und ich denke auch, das wäre ein super cooles Deck zum Upgraden, aber jetzt ist es das gleiche wie bei Mr. House vorhin, davon, dass dieses Deck halt, es möchte Bounce Länder, es möchte diese neue Blossoming Tortoise haben, damit sich Länder für mehr aktivieren können, dass du viel mehr Mana daraus produzierst, indem du die Länder enttappst. Ja, das macht das Deck halt leider nicht mit Preston Garvey und deswegen denke ich, bleibt auch ein wirklich übrig, wenn man das Deck baut, wirklich um Dogmeat zu bauen.
Ja, wobei ich sagen muss, wenn man was upgraden kann für sehr, sehr wenig Geld, dann ist es wohl das. Weil diese ganzen Bounce Lands, die 2 produzieren, die kriegt man echt für nix, weil sonst funktionieren die ja nicht so gut. Ich mag die trotzdem gern. Man kann sich drüber streiten, wie die sich in einem sehr. Commander wird ja schneller, wie die sich so auswirken. Da würden die bestens funktionieren. Es kostet wirklich fast gar nichts, es damit abzugraden. Mein Problem ist, dass Preston Garvey der nervigste Charakter ist, den ich jemals in Fallout erlebt habe.
Absolut!
Das ist so schlimm. Another settlement needs your help. Oh Gott, Preston, bitte sei ruhig. Das würde mich davon abschrecken. Ich würde aber trotzdem wahrscheinlich lieber ihn als Dogmeat bauen, weil auch ich mochte Dogmeat, aber ich habe nicht die stärkste Verbindung zu ihm. Deswegen ist es so ein bisschen, ja, okay, also Dogmeat ist ganz schön. Ich finde, es gibt coolere Auren-Commander im Speziellen, wie diesen Halbling aus
Messi.
Ja, genau. Messi, der Paladin. Die Paladin. Die ist besser. Aber so ist er schon ganz cool. Ich würde trotzdem, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ähnlich wie vorher, als ich gemeint habe, dass es mit dem Master, wenn man Anfänger ist, ist es ganz witzig, wenn man einfach die Commander tauscht und einfach erstmal drauf pfeift auf Optimierung. Dann funktioniert, glaube ich, auch Preston Garvey gut, weil dann hat man immer Spaß, man enttappt irgendwas. Man kann noch mal irgendwas spielen und das ist ein schönes Gefühl. Also selbst wenn man es nicht optimiert, holt dir Preston Garvey ja trotzdem sehr viel Wert aus deinen Ländern raus.
Wie ich das Deck tatsächlich upgraden würde, ist, schaut mal auf Scryfall einfach nach Karten, die vor Mirrodin sagen, weil es sind Kreaturen, die einfach equipped reinkommen und ganz wichtig an diesen Dogmeat ist ja, er sagt, whenever a creature you control that's enchanted or equipped attacks. Das heißt, für jede Kreatur, die equipped ist, macht er einen Chunk-Token, nicht wenn ein oder mehr angreifen. Das heißt, jede von Mirrodin-Karte macht mit ihm diese Chunk-Token. Ganz cool sind auch Kemba und Danitha Kapasch, wer ist die Tochter von Benalia? 5 Mana, wenn sie reinkommt.
Ach, die neue in Celestia?
Nein, ich meine, die ist wahrscheinlich auch gut, aber ich meine tatsächlich die Mono-Weiße für 5 Mana. Wenn sie reinkommt, holt sie aus der Hand oder Friedhof.
Benalia's Hope.
Genau, Danitha Benalia's Hope ist sehr geil dafür. Allgemein sind es so ein paar kleine Upgrades. Jor'Kadin, den ich sehr mag. Tatsächlich sehr viel aus diesem frühen Zyklus von den letzten, vom Anfang letzten Jahres. Da gab es ja öfters mal so Boros-Commander, die halt wollten, dass einfach irgendwelche ausgerüsteten Kreaturen angreifen oder haben einen tatsächlich sehr starken Bonus davon. Da kann man sehr gut reinschauen. Und von den Equipments würde ich ein paar Colossus Hammer oder so vielleicht reintun, aber ich finde es halt tatsächlich fein. Also
ja.
Ich würde es halt tatsächlich nehmen und mehr als Artefakt-Deck bauen und um die Equipments bauen als die Auren, weil ich würde halt, weil es coole an dem Deck dann ist, wenn du das so upgradest, das Zeug, das du raustust, kommt in Preston Garvey rein.
Das stimmt, das ist richtig. Das heißt, man kann sich 2 Decks damit bauen. Und viele von diesen Equipment-Sachen kosten auch nicht besonders viel. Also auch diese For Mirrodin-Dinger, da gibt es ein paar, die kosten ein bisschen was, aber ich glaube, die blauen sind die sehr teuren und die fliegen ja sowieso raus für das Naya-Deck. Das heißt, man muss sehr wenig Geld investieren und hat im Grunde dann 2 Decks. Tiana Ship's Caretaker ist übrigens auch noch eine super Wahl für sowas. Funktioniert auch mit beidem. Also die sagt, ist ein Engel, 3-3 Engel und sagt, immer wenn eine Aura oder Equipment in Friedhof kommt vom Schlachtfeld, das dir gehört, dann darfst du es auf die Hand nehmen. Zu Beginn des nächsten Endsteps. Boros-Kreatur funktioniert da auch sehr gut. Und ich glaube, das ist eigentlich eine super Idee von dir, dass man im Grunde da nimmt man halt noch einen Zehner oder so und hat dann 2 Decks. Und die spielt sich ja auch wirklich unterschiedlich, weil Preston ist eher Value und will sehr große Dinge machen mit dem Value, den er generiert. Und Dogmeat ist eigentlich das coole, ja, leb den Moment, greif jetzt an und dann machst du noch mit dem, was du hast, noch ein bisschen was. Du musst auch ein bisschen einschätzen, dass du nicht zu viel ins Exil schickst, weil dann kannst du es vielleicht nicht casten.
Mm.
Das mag ich daran sehr gern. Ist also eine gute Idee, dass man aus dem Precon einfach 2 machen kann.
Genau, und dann ist es auch cool, weil dann lohnen sich vielleicht so Kombos nicht wirklich. Also ich sage mal, wenn du Helm of the Host Exiles bedienen, den du nicht casten kannst und dann schaust du Godo in dein Deck und der Helm fehlt, dann ist so, oh,
ja.
Dann lohnt sich vielleicht mal Godo Helm. Weil das ist eine klassische Infinite-Kombo, die halt einfach super günstig ist für, also kostet 10 Mana, aber halt eine One-Card-Kombo effektiv, weil Godo holt den Helm, der dann für Infinite Attacks sorgt. Aber in dem Deck ist es vielleicht gar nicht so gut und das ist vielleicht sogar nicht mal der beste Upgrade-Pfad dafür und deswegen finde ich es Dogmeat. Und ich finde, das ist halt repräsentativ, weswegen ich Dogmeat als Equipment-Commander bauen würde, weil der eben da ein bisschen rausfällt. Wenn man schon sagt, okay, es ist diese unglaublich bekannte Combo ist nicht die beste Wahl in dem Deck, dann weiß man ja schon mal effektiv als Indikator, das Deck macht was anderes.
Ja.
Das hat irgendwas, was es anders macht.
Ich mag übrigens auch gern, dass Dogmeat ist halt quasi der Chunk-Commander jetzt. Also es kommt auch auf anderen Karten vor, aber es ist halt der damit am meisten macht. Und für Neulinge ist es super cool zu lernen, wie man zeitlich begrenzte Ressourcen einsetzt und wie man da so mit seinem eigenen Gehirn kämpfen muss. Ja, aber es geht ins Exil. Wenn ich das jetzt nicht spielen kann, dann ist es für immer weg. Und das ist ja was komplett anderes, als einfach nur Karten zu ziehen oder so. Das ist ein super gutes Spielgefühl, wenn man über seinen eigenen Schatten springt. Und ich finde, das kann man nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass das auch in Precons vorkommt, dass man Leuten sagt, hey, nutzt eure Friedhöfe, nutzt solche Exile-Effekte, greift an, opfert Dinge. Das sind einfach Dinge, die muss man auch neuen Spielern zeigen. Und es ist ja nicht unbedingt intuitiv, dass man seine eigenen Sachen zerstört oder vielleicht kaputt macht.
Oder auch alten Spielern, weil ich lege jetzt hier gerade so ein bisschen rum und denke mir, das Deck ist eigentlich schon was für mich.
Ja, es ist cool. Und ich merk ja auch, also man muss
sich... Ich rede mich gerade ein bisschen rein dafür, dass das war, wo ich so drüber geschaut habe. Es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass es so das Fallout 4-dickste von allen ist und ich einfach das am allerwenigsten von allen mag.
War mein Problem so, auch.
Genau. Aber tatsächlich, je mehr ich drüber rede ich mich mehr in das Deck rein.
Das Deck hat übrigens auch... apropos, das ist cooler, als man am Anfang denkt, oder gerade wenn man sagt, oh, Fallout 4 ist nicht so meins, hat auch so mein Lieblings-Equipment, also ich mag ja viele Equipments, aber es hat ein richtig cooles, das für mich rausgestochen hat, drin, den Pip-Boy 3000. Also das ist jetzt, das ist Kern-Fallout, den kann man nirgendwo anders verargumentieren in Magic. Nein. Das ist einfach Fallout. Ist ein Artefakt-Equipment für 1. Und immer wenn die Kreatur, die das trägt, angreift, darfst du 1 wählen. Du kannst entweder eine Karte ziehen und dann eine Karte abwerfen. Du kannst ein +1/+1 Counter auf die Kreatur legen. Oder du kannst bis zu 2 Länder enttappen. Und das ist halt mein richtig... Also es kostet auch noch Equip 2. Nichts daran ist teuer und jeder dieser Effekte ist gut. Der ist der +1/+1 Marker ja noch das Schwächste davon. Und das ist trotzdem immer noch gut.
Ich würd es nicht mal als Schwächstes bezeichnen, weil ich sage mal, wenn du jetzt hier hast, was mit Modified ist, klar, du triggerst ja. Das, aber das erlaubt dir dann in zukünftigen Runden einfach wegzuequippen, weil dann bleibt die Karte Modified. Also,
ja, stimmt.
Das war zum Beispiel ein großes Problem, was ich mit den Gruul Commander aus Neon Dynasty hatte.
Mhm.
Mit der Schlange, das halt ja. So oft so, ja, aber ich will das Zeug nicht umequippen und ich kann das nicht so gut umequippen. Tatsächlich auch gute Karte hier, aber dann legst du halt einfach den 1/1-Counter und danach kannst du das tatsächlich an eine andere Kreatur equippen und das ist auch gar nicht unwichtig. Außerdem, 2 Länder enttappen ist massiv viel wert.
Ja.
Wir haben es vorhin erwähnt mit Preston Garvey, so, ha, es gibt ja Länder, die für mehr tappen. Ich liebe die Simic Growth Chamber, ich liebe diese Bounce-Länder. Dann macht das Ding sogar 3 Mana und es kostet insgesamt 3 Mana. Also gibt einen vollen Refund, wenn man 1 von diesen Ländern hat.
Das ist richtig gut. Das ist so mega vielseitig. Ah. Das ist einfach ein echt schönes Equipment.
Aber hier wünschte ich mir tatsächlich für das Equipment, dass es nicht Fallout-themed wäre.
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, das wird man halt einfach manchmal mit manchen Karten haben.
Ja.
Für mich ist aber eine Karte, die muss nicht Fallout-themed sein. Es ist einfach Ian the Reckless. Das ist meine top-neue Karte. 2 Mana, 2/1 für einen 1 und ein Rot. Ich weiß nicht, was ich... Ich glaube, ich hatte Farbenblitz heute. 1 und ein Rot für einen Human Warrior. Wenn Ian the Reckless angreift, wenn er modified ist, dann darfst du ihn, eine Kreatur oder eine Any Target, Schaden machen in Höhe seiner Power. Solange er irgendwas ist, pinkt er einfach was. Für Höhe seiner Power. Das ist für den Two-Drop in den Artefakt-Deck, in den Counter-Stack, in einfach auch Torbran. Wäre das halt
ja.
Extrem gefährlich, was der kontrolliert. Weil so mag ich tatsächlich auch meine Control-Decks ein bisschen so. Oh, das ist doch nur ein 2-1er. Und dann ist halt irgendwann so, ja, er hat halt einen Basilisk-Scholar und auf einmal ist so, das Ding, ich hab dir 4 Leben pro Runde und killt alles auf dem Board. Das ist der tödliche Stein. Es ist der tödliche Stein.
Hast du es eigentlich dazu gesagt, dass er auch dir den Schaden macht?
Oh ja, ja. Ach okay. Nee, das habe ich nicht gesagt.
Gut,
man selbst nimmt auch den Schaden. Man nimmt auch selbst den Schaden. Aber ja.
Ist ja nicht so schlimm. In Rot gibt's genügend. Also bleiben wir einfach bei Torbran. Das funktioniert dann schon besser. Denn Ian wird dich nie so hart hauen wie die anderen.
Ja, und er ist nicht infektbar. Wenn du jemanden damit rausinfektest, stirbst auch du.
Stimmt. Das ist richtig. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich wusste nicht so richtig, was mit ihm anzufangen. Das ist für mich so ein Beispiel für eine. Dafür mag ich Precons gern. Und dafür mag ich inzwischen auch die Universes Beyond. Da kommen einfach manchmal saulustige Karten rum. Also die ich auch nicht in einem anderen Set erwarten würde. Und ja, Ian the Reckless muss nicht aus Fallout sein. Also das ist, könnte überall herkommen. Ian ist jetzt auch nicht so der super Magic-fremde Name inzwischen. Und Er sieht auch nicht, er sieht auch eigentlich nicht aus wie jemand, der jetzt, obwohl da liegt eine Shotgun, glaube ich, neben ihm auf dem Tisch.
Naja, gut. Ja, aber mach das durch eine Grafik. Oder hau ihn auf Mercadia.
Hau ihn einfach auf Mercadia. Das finde ich auch, das ist gar kein Ding. Das ist eine coole Karte. Und es ist auch witzig. Also das Schöne ist halt, es ist auch lustig, den einzusetzen. Und Bei allem Powerplay und dass man sagt, ja, die Karten müssen gut und billig und effizient und stark sein, aber es muss auch Spaß machen, die zu spielen. Und ich glaube, Ian the Reckless macht jede Menge Spaß.
Kurz zu denen. Mein Top Reprint ist eine gute, billige, effiziente Karte, die sehr viel Powerplay sieht in Pure Steel Paladin.
Meine auch. Hey,
das sind einfach die zwei Seiten der gleichen Münze. So, ja, das kann man, muss es nicht machen, aber ja, gut. Ach, du hattest auch Pure Steel Paladin?
Ich hatte aber auch eine, die ist einfach billig und sehr stark.
Sorry, Leute, dass ich heute durcheinander bin. Ich hatte erst vor 3 Stunden eine Zahnbehandlung. Und ich glaube, das Betäubungsmittel hat noch ein bisschen Konsequenzen.
Freddy hat doch die besonders gute Coca-Cola getrunken.
Deswegen trinke ich auch gerade bloß Wasser. Pure Steel Paladin. 2 Weiß für ein 2/2 Human Knight. Wenn ein Equipment das Spielfeld betritt unter deiner Kontrolle, darfst du eine Karte ziehen. Außerdem hat es Metalcraft. Solange du 3 oder mehr Artefakte kontrollierst, haben alle Equipments equipped für 0 Mana. Einfach die Effizienz auf dem von hinten und von vorne gesoffen.
Ja, der ist einfach, also zu dem muss man nicht viel sagen, der ist einfach übertrieben krass. Der kostet auch viel Geld normalerweise, der wird auch jetzt immer noch nicht billig sein, aber er ist halt in einem Precon drin. Mit ganz vielen anderen Sachen, die man auch benutzen kann, zum Beispiel mit dem Pip-Boy. Dessen Preis auch schon relativ hoch veranschlagt wird. Mein Reprint ist das Equipment aller Equipments, solange es das Equipment aller Equipments schon auf dem Feld gibt. Masterwork of Ingenuity, ein Artefakt-Equipment für 1. Man kann es aufs Schlachtfeld bringen als Kopie irgendeines beliebigen Equipments auf dem Schlachtfeld. Ich habe es in den meisten Fällen erlebt, dass es irgendwelche Lightning Greaves oder sowas sind, einfach womit man seinen Commander schützt, aber man kann natürlich alles, man kann eine Blackblade reforged, also man kann sich halt alles holen, das Einzige, was halt der Pferdefuß ist, muss bereits da sein. Aber es ist trotzdem sehr, sehr vielseitig und man kann sich halt auch im Zweifelsfall einen zweiten Pip-Boy damit machen, für 1. Also das ist einfach eine gute Karte.
Ja. Ich glaube, die haben wir schon mal wegen irgendwas erwähnt, oder?
Wann
hatte die den letzten Reprint?
Es kann sein, dass die schon noch mal in einem der letzten war. Es gab ja relativ viele Boros-Equipment jetzt in letzter Zeit. Ich freue mich aber immer, wenn sie drin ist. Weil die wiederum, das ist so eine Karte, die funktioniert sehr gut, aber die funktioniert halt nicht ohne Vorarbeit gut. Und manchmal leisten deine Gegner die, manchmal musst du sie selber leisten. Und die funktioniert halt nicht im Vakuum. Und ich mag das ganz gern an der Karte. Die kann sehr stark sein, aber nicht ohne Umfeld.
Ich glaube, das letzte Mal hast du sie als Top-Reprint in dem Naya-Deck von Adventures of the Forgotten Realms.
Ich werde das immer und immer wieder machen, weil die cool ist.
Ich hatte jetzt gerade so einen Déjà-vu-Moment. In was waren die? Und dann so, nein, Double Masters, darüber haben wir nicht geredet. Adventures of the Forgotten Realms Commander Deck. Ah.
Ja. Ich werde sie auch noch ein drittes Mal erwähnen, wenn sie mal wieder vorkommt, weil das wirklich eine sehr schöne Karte ist.
Also, dann wisst ihr schon, wenn diese Karte reprintet wird, haltet ihn auch accountable dafür.
Ne? Ja. Ne?
Wenn ihr nicht auch das jetzt versaut, dann wisst ihr, dass er ein Lügner ist. So funktioniert das nicht. Wer aber keine Lügner sind, sind unsere Leute von Ultimate Guard. Jawohl, die Boulder, die Sleeves. Unser mittlerweile, ich weiß nicht, ob ich jetzt Kollege sagen will, aber Dominik Meyer bekommt eine Playmat tatsächlich gerade. Habe ich heute erst gesehen. Die kann man sich jetzt vorbestellen. Sieht mega geil aus auf jeden Fall. Vor allem, wenn ihr auf Herr der Ringe steht. Es ist zwar kein Herr der Ringe-Typ, aber es hat diesen alten Vibe davon, wenn ihr das seht. Also Dominik Meyer hatte eh so einen sehr coolen Artstyle. Die würde ich auf jeden Fall unterstützen, weil dann unterstützt ihr halt auch eine Person, die wir halt persönlich auch sehr cool finden und mit der vielleicht einmal demnächst eine Folge kommt.
Das sieht richtig cool aus.
Oh ja. Aber Podcast kannst du sehen. Und dann, bestellt es vor, nimmt den Link in unsere Beschreibung, weil wir bekommen tatsächlich ein bisschen Kickback. Also so könnt ihr auch uns unterstützen.
Ja.
Wenn das passiert. Und dann würde ich noch ganz gerne ein Fazit ziehen am Ende.
Ja.
Bevor wir jetzt halt wirklich in den Endstep gehen. Und jetzt muss ich ganz ehrlich nochmal kurz ein Fazit bereit machen. Die Decks sind nach der Besprechung tatsächlich ein bisschen besser, als ich gedacht habe. Bin ich jetzt ganz ehrlich. Mir ist aber mehr aufgefallen, dass diese Decks viel zwiegespaltener sind als die meisten Precons. Ich finde es tatsächlich gut, bis auf das Jeskai-Deck. Weil ich finde es okay, dass man halt diese Decks immer in zwei Richtungen bauen kann und dann hast du halt so diese Freiheit, das mit Dingen zu erweitern. Aber es stört mich wahrscheinlich beim Jeskai-Deck einfach, weil es eine neue Farbkombi, oder es ist ja nicht eine komplett neue Farbkombi, aber ich glaube einfach, weil diese Energiemarken zu narrow sind, dass da wieder die Schraubzwänge zu eng genommen sind, was man tatsächlich damit machen kann. Oder wie siehst du das?
Es könnte sein, ich glaube, das muss ich noch rausstellen, da muss man ein bisschen auch das Feedback von Leuten abwarten. Weil ja, Energie ist halt, wie gesagt, dafür gibt es nicht super viel Support. Und man hat halt gerade bei dem Jeskai-Ding den Vorteil, wenn man einfach den Alternativkommando, da hat man halt Energie quasi als exotische Ressource noch so irgendwie dabei, aber es ist jetzt nicht übertrieben wichtig. Bei Medicine Lee ist es halt was anderes, da dreht sich ja alles drum. Ich muss aber auch sagen, jetzt, wo wir es besprochen haben, ich finde es ein schönes Precon-Set. Ich glaube auch, dass man, und das habe ich jetzt auch in der Besprechung erst, ich habe auch so vorher überlegt, ja, sind die Alternativ-Commander gut, sollte man direkt wechseln? Ich glaube, das ist tatsächlich mal ein Set, wo das, gerade wenn ihr neu seid, wenn ihr Fallout-Fans seid und ihr seid dazugekommen und wollt mit euren Freunden Commander spielen, habt euch vielleicht zu viertes gekauft, wechselt das einfach, weil ich glaube, das macht sehr viel Spaß. Und auch ohne jeglichen Upgrade-Gedanken erstmal, das sind Decks, die haben coole Themen, da sind coole Karten drin. Ich mag das, dass wenn man Commander tauscht, dass man vielleicht jetzt nicht übertrieben stark mit allem ist, aber es ist immer, habe ich so das Gefühl, wenn sie die Wahl hatten, mache ich jetzt einen Commander, der sofort Infinite geht oder einen, der super spaßig ist und irgendwie interessant, da haben sie sich eher für das Zweite entschieden und das mag ich eigentlich lieber, als dass da jetzt irgendein Commander drin ist, der sagt, du musst dieses Precon kaufen, denn der wird danach 150 Euro wert sein. Das ist jetzt übertrieben, aber das finde ich schon insgesamt eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Ich glaube auch, dass die, wenn man sie zu viert spielt, untereinander sehr gut funktionieren. Gerade bei dem letzten, wo ich so skeptisch war, auch jetzt in der Besprechung, ist halt cool, dass man sehr leicht zwei draus bauen kann.
Ich kann mir tatsächlich, wenn ich die Listen so einfach bloß vor mir liegen habe, mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich in 4-Player-Precon das Hail Caesar-Deck am besten performen wird.
Ja.
Wenn man danach gehen möchte. Es ist auch tatsächlich, glaube ich, das Deck, was ich eigentlich den meisten Leuten ans Herz legen würde. Eine kleine Enttäuschung habe ich tatsächlich aber in den Fallout-Decks noch. Außer, dass es alles durch einen Bethesda-Filter gejagt worden ist. Ich habe mich schwer getan mit den Reprints. Weil meistens waren so die Reprints so, ja, die sind halt drin. So.
Ja.
Es gab da keine wirklichen ein Grand Crescendo. Fände ich super. Und sowas fehlt halt. Also quasi, Denn tatsächlich ist Unexpected Windfall, es ist halt schon mal keine teure Karte, aber ich bin froh, über dass solche Karten in Umlauf gebracht werden.
Ja.
Und ich denke halt, wenn ich mir sehr viele dieser Reprints hier anschaue, sind das nicht so Karten, wo ich mir denke so, ja, die kennen die Leute halt schon. Ich bin halt so, wenn die jetzt mehr im Umlauf, also das sind keine Karten, die mehr Spiel benötigen, weil die Leute kennen sie ja schon. Wenn es sind schon gute Reprints wie Guardian Project wegen den Preis drinnen. Also sowas existiert ja auch, Pure Steel Paladin und so.
Ja.
Aber nichts in dem Sinne von, ja, aber man möchte es doch den Leuten zeigen für ein cooles Spiel. Und ich finde halt, ich bin halt oftmals leider gelangweilt von Guardian Projects.
Blöd gesagt. Also da würde ich dir nicht folgen. Ich finde das, also ich verstehe deinen Punkt, aber ich finde, dass die Reprints, die drin sind, sind sehr Commander. Mhm. Also die atmen Commander. Und das ist einfach okay, wenn man sagt, guck mal, so funktioniert das. Da sind ganz viele Meta-Sachen drin, wie die Talismane oder das Arcane Signet natürlich und sowas. Also das funktioniert alles gut. In dem Fall würde ich sagen, muss man jetzt nicht das Rad neu erfinden, wenn es ja klappt.
Ja.
Man könnte noch über ganz viel von diesen Sets sprechen, wie jetzt die Bobbleheads, die irgendwie. Manche Sachen mag ich auch, dass die aus Fallout dazukommen. Dass du einfach diese Bobbleheads hast und die machen alle was, je nachdem, wie viele Bobbleheads du hast. Das ist,
ja.
Das ist witzig und das ist, ich mag das gern, das hat mich sehr überrascht. Ich war ja auch ein bisschen skeptisch, was das angeht, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat es mich eher auf die positive Seite gezogen, auch wenn ich jetzt immer noch kein Fan von Fallout 4 und Fallout 76 bin, aber es ist trotzdem, es ist was. Ich glaube, auch hier wurde die Streak nicht gebrochen, dass man sagt, jetzt mit Universes Beyond kam richtiger Müll raus. Das ist weit entfernt von richtiger Müll. Ich freue mich, dass Universes Beyond auf dem Qualitätsstandard ist. Auch mit Dingen, wo man erstmal denkt, die haben mit Magic nicht so viel zu tun. Und ich würde dir zustimmen noch bei der Sache mit, dass Hail Caesar wahrscheinlich das Beste ist, wenn man das einfach in diesem Viererpack spielt. Es ist auch, glaube ich, das Wichtigste, weil es das ist, das sagt, greif an. Und ja. Also danach kommt gleich Dogmeat, die beiden sind ungefähr auf einer Ebene für mich. Greift, das ist immer das Wichtigste, was man Leuten sagen muss, greift einfach an. Ja, und Decks, die dich dafür belohnen, anzugreifen, züchten neue Commander-Spieler, die keine Angst haben, anzugreifen, sondern es im Gegenteil sogar gut finden. Und das finde ich wiederum gut.
Ja. ich hoffe nur, dass sie mit ein paar Artworks in der nächsten Zeit ein bisschen aufpassen, weil, Boomer Scrapper hat einfach Blume auf einer Karte. Ich habe Blume aus in jedem Spiel, weil ich das nicht mag. Wie kann man Blume auf einer Karte zeichnen? Das ist schrecklich. Also da gibt es so ein paar Artwork-Sachen, wo ich noch nichts erwähnt habe, wo ich einfach denke, 90% der Zeit sind sie richtig gut, fühlen sich super schön ein, aber meine Güte haben, glaube ich, 10% richtige Reinfälle.
Ja.
naja, damit, was ja kein richtiger Reinfall ist, ist unser Discord. Es ist, ihr könnt uns folgen auf Twitter @edh_kompass, beziehungsweise The Artist formerly known as Twitter X. Wir sind auf Instagram. Freut euch auf eine neue Folge. In der nächsten geben wir vielleicht schon mal Bescheid, wer tatsächlich gewonnen hat jetzt von unseren Februar, ich weiß nicht,
Anwärtern
auf den, aber konnte ja Anwärtern, also von unseren Februar-Folgen, wen wir da tatsächlich jetzt gewählt haben. Freut euch schon mal darauf, weil ich glaube, das wird noch eine coole Zeit dann demnächst.
Definitiv. Wir haben schon wieder ganz schön lang gebabbelt. Ich bin immer, ihr seht, es ist auch egal, ob nur Freddy und ich reden. Wir schaffen problemlos extreme Längen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Wir sehen uns garantiert nicht erst zum nächsten Universes Beyond wieder. Schaut auf dem Discord vorbei, wenn ihr Decks upgraden wollt. Gerade auch so Precons upgraden. Und seid auch nächste Woche wieder dabei.
Ciao.